Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Ja, servus. Grüß Gott.
Hello.
Podcast und richtigen Namen. Mein Name ist Etienne D. Hallo Georg. Hallo Jochen, wie geht's euch?
Hallo. Mir geht's ganz gut. Ich wollte eigentlich euch schon vor 2 Wochen die Frage stellen, ob man das sieht. Hier vorne.
Dass
ich halte meinen Kopf mal in die Kamera. Man kann es jetzt natürlich für die Hörer nicht. Also merkt ihr, dass hier oben eine Ecke fehlt?
Wie eine Ecke?
Hier oben, also in der Mitte des Kopfes. Wie sehe ich aus? Beschreib mal, wie sehe ich aus? Haarmäßig. Wie würdet ihr sagen?
Ja, es ist so ein bisschen.
Wie da so war ein, mal mehr.
Ja, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Ei.
Ja?
Wo ein kleiner Flaum noch.
Genau. Du beschreibst es richtig. Du meinst, du sprichst diese Stelle an, der kleine Flaum.
Da so ein bisschen so Friedrich Merz-mäßig.
Oh, nein.
Doch.
Stromberg.
Stromberg, ja, genau, Stromberg. So eine kleine Insel der. Eine kleine Haarinsel, der kleine Insel der Glückseligkeit, wo aber schon außenrum mehr oder weniger alle eingesehen haben, das wird nix.
Also, das Problem ist, ich habe mir im Dezember besoffen eine Kippe am Gasherd angemacht. Beim Billardspielen. Das war im Dezember, Weihnachten. Und da habe ich mir hier diese Ecke völlig abgeflammt.
Was? Du hast einen Gasherd und eine Billardplatte
nebeneinander? Nee, ich war Billardspielen bei jemandem.
So. Und der hat einen Gasherd.
Der hat ein Gasherd in der Küche. Der kocht auf Gas. Und die hatten kein Feuerzeug.
Und beim der hat eine Billardplatte.
Der hat eine geile, oh, das ist ein Wohnzimmertisch mit einer Holzplatte drauf, wo man normalerweise isst. Und dann, wenn wir Billard spielen, dann klappt der diese Platte ab. Und dann ist da ein sensationell geiler, glatter, super Billardtisch drunter. Mhm. Spielt der Billard?
Und der hat einen Gasherd, aber kein Feuerzeug.
Der hatte kein Feuerzeug. Und beim Rausgehen habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Nee, er meinte, ich habe einen Gasherd, da kannst du ja da anmachen. Und das musste schnell gehen und ich nehme diese Zigarette und zünd die an dem Gasherd an, wuff, und verbrenne mir diese Ecke. Und ich dachte, es wird irgendwann mal zuwachsen. Das ist jetzt schon fast 3 Monate her. Aber ich glaube, im Alter dauert das halt immer länger. Und ich streiche mir den ganzen Tag so über diese Pläte und weiß, dass es komisch aussieht. Normalerweise sehe ich besser aus und wollte mein Leid mal mit euch teilen.
Also, du willst mir jetzt sagen, du hast also quasi deine letzten Haare am Gasherd verbrannt. Ja,
genau so ist das. Genau so.
Vermutlich haben die sich jetzt gedacht, so, nee, komm, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Nee.
Die Arbeit lohnt sich nicht, dann nochmal rauszuwachsen.
Und ich war letztens beim Friseur und da muss man ja irgendwas sagen. Also die sieht ja, dass da in der Mitte was fehlt und dass es komisch aussieht. Ich habe normalerweise volleres Haar. Da musste ich halt auch sagen, tut mir leid, ich habe mir mit der Zigarette besoffen, am Gasherd die Zigarette angemacht. Also, ne? Und dann musste sie sehr lachen. Und ja.
Ja, ist auch eine Hammer-Story. Ganz kurz.
Okay, wir können ja zum Rätsel kommen.
Nee, aber ich würde gerne nochmal, also ab wann ist denn eigentlich bei dir so der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, komm, Friseur ist jetzt auch so ein bisschen.
Vor allen Dingen, dass du glaubst, dass es den Friseur interessiert, ob du die 7 Haare, die da normalerweise sind, jetzt um 20 Millimeter gekürzt hast durch deine Gasflammen. Ja, also, dass du da sitzt und dir denkst, das muss ich jetzt aber erklären.
Naja, der
sonst
muss
ist das
ja,
komisch.
Der muss das ja wissen, damit er die restlichen Haare so zumindest anpassen kann auf die, die da noch nachwachsen. Der muss ja wissen, alles klar, stimmt. Da ist zwar ein Loch, aber das ist kein natürliches Loch, sondern ist ein Loch, was nachwächst. Und dann, stelle ich mir vor, müsste der ja dementsprechend handeln.
Aber ich sag mal trotzdem, es ist ja so, wie soll ich sagen, also früher beim Schloss Versailles, kennt ihr ja noch, ne? Die haben ja diesen wunderschönen Garten. Und da waren ja wirklich zahlreiche Gärtner beschäftigt, um diesen Schlossgarten so schön zu machen und die Hecken zu trimmen und alles halt einfach für Louis XIV so wirklich wunderschön zu machen. Die hatten aber halt auch Hecken. Also, und ich frage mich halt, ja, worauf ich hinaus will, ist, wenn du zum Friseur gehst, du gibst ihm ja nicht viel zum Arbeiten. Also es ist ja so mehr oder weniger, also du kannst ja jetzt nicht sagen, da ist ja jetzt nicht mehr so, dass du sagen kannst, was mache ich denn heute aus der Hecke, sondern es ist ja so ein bisschen...
Nee. Das ist falsch. Ich glaube ja, die Herausforderung für den Friseur ist natürlich viel größer, je weniger Haare du hast. Weil wenn du da einen Fehler machst, fällt es ja noch mehr auf. Das heißt, du musst ja da noch, musst ja hellwach sein bei so einem Kopf wie mir, dass dir dann kein Fauxpas passiert. Weil dann ist ja der Arsch ab. Wenn da eine Lücke drin ist, dann hast du, das geht ja nicht, das sieht man ja sofort.
Aber dein Kopf ist eine Lücke. Also
du hast immer noch die Einschätzung, dass da eine Frisur am Ende rauskommt, die jemanden interessiert, oder? Bei aller Liebe.
Soll ich mein Leben schon aufgeben? Ist es soweit?
Nein, dein Leben noch nicht, aber die Haare.
Ja, aber dann, wenn ich also die Haare aufgebe.
Lass dir aus Erfahrung sagen, seine Haare aufzugeben ist nicht identisch mit seinem Leben aufgeben.
Okay, aber es ist schon kurz davor. Also wenn ich sehe mich doch, das Erste, was man doch morgen sieht, abgesehen davon, von der Frau im Bett, so, ist doch am Spiegel sein Kopf. Das ist doch der erste Kontakt mit sich selbst. Wenn der schon scheiße ist, dann ist doch die Gefahr, dass der ganze Tag scheiße wird, viel größer.
Richtig, du hast es gut auf
dem Aber Punkt wieso gebracht. Kämpfst du diesen aussichtslosen Kampf 30 Jahre lang?
Das ist sehr gut auf den Punkt
Kommt gebracht. Da nicht irgendwann die Einsicht ist vorbei?
Wenn ich diese Einsicht hätte, obwohl ich weiß, dass es stimmt, wäre das Resignation, Abfinden mit der Tatsache, dass der Tod bald auf mich wartet?
Es wartet nicht der Tod auf dich, weil du Haarausfall hast, um das nochmal zu wiederholen.
Naja, der Tod wartet schon auch auf ihn.
Das stimmt, ja, wartet auf jeden, aber das eine hat mit dem anderen grundsätzlich mal nichts zu tun. Weil die nächste Stufe des Leugnens sind dann die Überkämpffrisuren, bei denen wir wohl bald landen werden.
Ja, aber guck mal, das kann ich schon bald machen. Guck mal hier, wie lang meine Frisur.
Du kannst das jetzt schon machen.
Ja.
Bald ist auch echt so ein. bald ist ja bald auf Englisch.
Mhm.
So. Jochen, ganz ehrlich, ich finde, du hast ja auch wirklich. Ähnlich wie auch Georg, ihr habt ja wirklich zwei sehr schöne Kopfformen.
Was ist eine schöne Kopfform?
Naja, sie ist zum Beispiel sehr rund und gleichmäßig und irgendwie, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du einfach dann auch aussiehst ohne Haare. Also, weil ich sehe es ja quasi. Ich muss ja jetzt nicht so viel Fantasie aufbringen.
Aber ja, guck mal. Der Kopfhörerbügel, das geht jetzt quasi fast bis zum Kopfhörerbügel.
Das ist so schrecklich,
also
Leute.
Im Prinzip fangen die Haare bei dir ja so hinten an. Da ist ja, jetzt sieht man es, ihr seht es nicht, aber Jochen drückt die Haare so platt nach hinten, da sieht man, wo sie wirklich rauswachsen. Und es ist schon, also es ist auf der Mitte des Kopfes, von oben gesehen.
Ja, deshalb wachsen die nach vorne und deshalb bin ich ja so betrübt, dass genau dieses Stück da vorne weggeflammt wurde.
Aber hast du mal drüber nachgedacht, irgendwie Istanbul und dann so Haartransplantation?
Nee. Aber ich habe ja früher mal Propecia genommen. Das ist ja so ein Haarwachsmittel. Haarwuchsmittel.
Hat ja offensichtlich geholfen.
Nee. Wisst ihr, Leute, ich habe nicht nur dieses Problem. Ich habe noch ein ganz anderes Problem, bei dem ihr mir helfen müsst. Und dann sind meine fantastischen Geschichten auch schon...
Moment, was? Entschuldigung, ich habe nur kurz die Tür zugemacht und ich war gerade beim Istanbul-Trip. Und das finde ich ja spannend. Wenn du halt... Kloppo hat das doch auch gemacht, meine ich, oder?
Mhm. Also ich weiß nicht, ob Kloppo in Istanbul war, aber...
Nee, aber er hat also eine Haartransplantation. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Kloppo sehe ich bei dir schon, Jochen.
Ja. Ich weiß nicht.
Den Bart noch ein bisschen wachsen lassen und dann machst du halt einen Istanbul-Trip mit Haartransplantation. Weil dafür hast du auf jeden Fall noch genug Haare.
Die Frage ist, haben die in Istanbul genug Haare?
Also das Haarthema hatten wir jetzt abgehakt, sagen wir es mal so. Jetzt wollte ich mit euch, und dann ist es auch meine zweite Hammergeschichte für heute, dann höre ich damit auch auf. Und zwar ist mir was aufgefallen, was mir schlaflose Nächte bereitet. Und ihr seid meine Hilfe, ihr könnt mir da wahrscheinlich helfen und Georg wahrscheinlich noch eher, weil der so schlau ist. Wow. Es wird ja oft gesagt, dass, oh, das ist aber ein Quantensprung. Also man geht ja immer davon aus, dass etwas sehr stark wächst oder eine Entwicklung sehr groß ist. Mensch, bei dieser Entwicklung der Autobatterien gibt es ja aber jetzt einen Quantensprung oder bei den PS oder keine Ahnung, es gibt irgendwo einen Quantensprung. Also man assoziiert das ja immer mit, wow, was für eine gigantische Fortschritt.
Das ist viel.
Viel.
Quantensprung aber soll heißen viel.
Habt ihr mal darüber nachgedacht oder mal geguckt, was so ein Quant eigentlich ist?
Also, nein, ist es. Nee, erklär's uns gerne
Quanten,
mal.
Ich weiß es ja auch nicht. Quant, zum Beispiel bei Wikipedia, wird als etwas total Kleines beschrieben.
Aber ich kenne mich ja überhaupt nicht aus, aber hat das nicht irgendwie damit zu tun, dass um diesen Quantensprung zu erreichen, man irgend so einen hochenergetischen Transfer machen muss oder so? Dass das eine Menge von viel Energie ist, die diesen Quantensprung bewirkt? Ich habe überhaupt keinen Plan, aber war das nicht irgendwie sowas? Dass die normalerweise nicht ihren Zustand verändern oder so?
Oh, ich weiß nicht, ich habe nur den Wikipedia-Eintrag gelesen und da erscheint mir, ein Quant ist irgendwas total Kleines. Und wir benutzen dieses Wort Quant einfach immer im falschen Zusammenhang, weil wir immer denken, das wäre riesengroß. In der Physik, so steht es bei Wikipedia, wird unter Quant, lateinisch Quantum, wie groß oder wie viel, ein Objekt verstanden, das durch einen Zustandswechsel in einem System mit diskreten Werten einer physikalischen Größe erzeugt wird. Quantisierte Größen werden im Rahmen der Quantenmechanik und davon inspirierte Teilgebieten der theoretischen Physik wie der Quantenelektrodynamik beschrieben. Quanten können immer nur in bestimmten Portionen dieser physikalischen Größe auftreten. Die sind mithin die Quantelung dieser Größen.
Nein. Also ein
Quantensprung. Das hilft mir nicht weiter, ehrlich gesagt.
Du musst dir das so vorstellen, innerhalb eines Atoms kann können die Elektronen quasi springen auf eine andere.
Dann erzeugen sie ja Energie, habe ich gelernt, und dann zum Beispiel Licht.
Und dieser Sprung innerhalb eines Atoms
ist klein,
den nennt man Quantensprung.
Echt? Weißt du das sicher?
Also,
klingt gut. Das klingt richtig überzeugend.
Weil dann wäre es für uns Menschen eigentlich ein kleiner Sprung, weil das ist ja relativ gesehen zu unserer Größe Mini-Entfernung. Aber wenn dadurch Licht entsteht, natürlich etwas mit großer Wirkung. Kleiner Sprung, große Wirkung, ne Georg? Das meintest du ja
eben. Ja, ich meine, eine Kernspaltung ist ja auch was Kleines, aber etwas, was extrem viel Energie freisetzt. Ja, also nur, dass es irgendwie auf einer kleinen Ebene passiert, heißt ja nicht, dass es dann etwas Kleines beschreiben würde. Zwingend.
Ich lese vor. Es ist tatsächlich, ich habe das gebookmarkt, weil ich mir das häufig. Egal. In der frühen Quantenphysik.
Was?
Verstand man unter einem Quantensprung den plötzlichen Wechsel eines Elektrons von einer Bohrschen Bahn um den Atomkern auf eine andere. Okay. Dabei sollte der Betrag der Energiedifferenz, zum Beispiel in Form eines Photons, emittiert oder absorbiert werden. Obwohl bei diesem hypothetischen Vorgang, der rein zufällig abläuft, verschwindend kleine Energiebeträge, etwa 10 hoch minus 19 Joule, ausgetauscht werden, wird heutzutage der Quantensprung in Erfolgsmeldungen gerne verwendet, um einen riesigen Fortschritt zu verkünden, der durch gezielte Maßnahmen in kurzer Zeit erreicht wurde. In der Physik wird der Quantensprung nicht mehr verwendet. Schon im letzten Jahrhundert war vielen Theoretikern klar, dass die Bohrsche Postulate und die Quantenspringerei nur ein grobes Modell atomarer Vorgänge sind. Und heutige Experimentiertechnik kann diese Vorgänge nun so weit zeitlich auflösen, Attosekunden, dass sie kontinuierlich und nicht sprunghaft erscheinen.
Danke, Bob.
Gerne. Habt ihr noch weitere Fragen? Sonst würde ich zum nächsten Thema kommen. Eiscreme im Winter.
Du darfst zum nächsten Thema kommen, oder? Jochen, ist deine Frage beantwortet?
Es ist durchaus eine berechtigte Frage, aber ich glaube...
Nee, meine Frage ist beantwortet.
Ne? Also Quantensprung, man muss sich natürlich einfach in so ein Atom hineinversetzen. Und für so ein Atom sind natürlich Sachen vielleicht größer als für dich jetzt. Ja?
Okay.
Also aber zum Beispiel, wenn du jetzt plötzlich volles Haupthaar hättest, wäre das ein Quantensprung.
Okay, verstehe.
Ich hatte dasselbe Problem mit dem Wort Untiefe.
Oha.
Eine Untiefe ist ja eigentlich, also rein vom Wort her, eine flache Stelle. Mhm. Sie ist nicht tief, sie ist untief. Was auch verständlich machen würde, warum man sich in der Seefahrt um Untiefen geschert hat, weil man darauf auflaufen kann.
Ja.
Im Gegensatz zu Tiefen, die einen jetzt grundsätzlich nicht so interessieren müssten, wenn man im Boot sitzt.
Und wie ist aber da die Lösung?
Ich glaube, es wird für beides verwendet.
Aber sag mal einen Satz, wo das falsch benutzt wird dann quasi.
Na, was heißt ein Satz, wo es falsch benutzt wird? Also wenn Menschen das Wort Untiefe verwenden, bezeichnen sie damit häufig tiefe Stellen oder möchten über tiefe Stellen reden.
Wirklich?
Und nicht über flache Stellen.
Da ist eine Untiefe.
Gefährliche Untiefen, genau.
Aber vielleicht sind damit besondere flache Stellen gemeint.
Aber das wären ja immer noch flache Stellen, wenn es besondere flache Stellen sind.
Warum gibt es überhaupt das Wort untief, wenn es flach gibt? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Man kann ja unflach sagen.
Ja, aber, hä?
Statt tief.
Dann wäre es ja wieder tief.
Ja, wir sind da nicht genau in unserer Sprache.
Das ist komisch, dabei ist Deutsch eigentlich so logisch.
Untiefe, ja. Oder hat das was von unheimlich? Also eigentlich meint man, das ist unheimlich
Unwetter
tief.
Eine Teilmenge von Wetter.
Wie jetzt?
Hä?
Ja, ein Unwetter ist ja schlechtes Wetter. Das ist ja nicht Nichtwetter.
Aber ist un nicht? Vielleicht ist un einfach nur ein andere, also so un kommt bestimmt aus dem Lateinischen ungere und steht für umgekehrt.
Das ist wohl richtig. Im Lateinischen ungere.
Habt ihr Latein gehabt?
Nee.
Ja.
Okay. Ich bin immer so, ich bin immer so
das geklärt,
danke. Ich bin immer so faszinierend, wenn dann die Leute immer so Ableitungen machen, ja, das kommt aus dem Lateinischen, dann denke ich immer, wie doof bin ich. Ich hatte nie Latein, ich habe dieses Wissen nicht, aber bei anderen hört sich das immer so sauklug an und so, dann wird man so schlau.
Ich habe Latein gehabt und ich glaube, die Anzahl der Wörter, die ich dem lateinischen Ursprung zuordnen kann, 3 oder 5.
Immerhin.
Also es ist nicht so, als ob mir persönlich das jetzt im täglichen Leben permanent begegnen würde.
Ich denke immer
permanent,
so,
ist das lateinisch? Perma?
Ich denke immer Latein, der einzige Grund, Latein zu lernen, ist, wer wird Millionär? Das ist so mein einzige, wo ich denke, aha, jetzt kommen die 4 Fragen, jetzt bringen mir die 18 Jahre Latein irgendwas, weil ich kann jetzt ableiten, welche dieser vier
Studiengänge
nicht passt oder
wie
so.
Man das brauchte?
Latein, also
ich glaube, Theologie, ja, sowieso, aber
Medizin, glaube ich.
Medizin, muss man das? Ich glaube, ja. Ich glaube, man musste das mal haben früher.
Ich würde total versagen bei Wer wird Millionär schon bei der 2000 Euro, naja, bei der 1000 Euro Frage. Traut ihr euch zu, da richtig Asche zu holen?
Klar.
Wie viel?
500, 1000.
Das Problem sind halt immer die Wissenslücken. Ne? Das hilft einem ja nicht, wenn man insgesamt viele Dinge weiß. Es ist problematisch, wenn du Dinge nicht weißt. Ne? Und sei es nur sowas, wir haben neulich über Taylor Swift gesprochen. Und wenn du dich halt bei der aktuellen Musik oder in der Kinoszene oder so gar nicht auskennst und da eine Frage kommt, dann hast du schon ziemlich gelitten.
Joker Eddie würde ich tatsächlich mit, ich würde meinen Vater mit ins Boot nehmen. Das Problem ist, der würde die Frage in 30 Sekunden nicht verstehen und für die Antwort braucht er nochmal 1,30.
Woher hat er das nur? Ich meine, umgekehrt.
Nee, der ist jetzt 6.
Kann ich die Frage nochmal hören?
Nicht weit vom Stand.
Aber Eddie würde ich tatsächlich.
Popkultur.
Das wäre vielleicht, ja, das wäre vielleicht
ein Joker. Fitness.
Und Georg könnte ich mir
auf
gut.
Auf jeden Fall.
Und Georg könnte ich mir gut vorstellen, so Informatik, Mathematik.
Ja, da hast du aber auch gelitten.
Nee,
du musst quasi deine gesamten. Du musst die größten Wissensgebiete musst du mit den Jokern abdecken. Weil zum Beispiel der Freund von meiner Mutter ist sehr gebildet, sehr intellektuell. Der kennt sich auch so mit Geschichte, Politik und so weiter.
Ist gut.
Aber der weiß
und
nicht.
Geschichte und Politik in einer Person zu haben, ist schon mal richtig gut.
Aber der, und auch Literatur und so, aber der weiß nicht, wer Indiana Jones ist.
Hm.
Also der hat halt gar keine Ahnung von Popkultur, Filmen, Musik
und so. Okay, also es ist immer gut, jemanden als Joker zu haben, der natürlich allgemein viel abdeckt. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn er etwas nicht abdeckt, was du hast. Ne? Ja. Also ne, wenn du halt in der Popkultur noch ganz okay dabei bist.
Also ich glaube, du brauchst einen Joker für sowas wie Geschichte, Literatur. Dann brauchst du jemanden für die naturwissenschaftlichen Sachen, Physik, Chemie, Mathe, Bio.
Ja.
Dann einen popkulturellen, Musik, Filme, bestenfalls auch Sport.
Sport, ja. Boah. Aber selbst bei Sport, ne, da kann es so leicht, so speziell werden.
Ja, klar.
Und wir alle mögen Sport. Wir mögen Sport ganz gerne, aber wenn es da jetzt irgendwie ums Eiskunstlaufen ginge, dann hätten wir, glaube ich, auch ziemlich gelitten.
Eben, deshalb musst du da wirklich jemanden nehmen, der jetzt bei Sport nicht nur Bundesliga verfolgt, sondern so jemand, es gibt ja so Leute, also ich weiß nicht, aber im Freundeskreis, ich muss niesen.
Gesundheit.
Entschuldigung.
Gesundheit.
Es gibt ja so Leute im Freundeskreis, die sind so wirklich an allen Sportarten interessiert. Also die gucken dann Leichtathletik-WM, die gucken Biathlon, die gucken Curling, weiß ich nicht, dann gucken die Boxen, Fußball, so wie jemanden. Also so, so jemanden, der Hauptsache ist, ist irgendwie sportlicher Wettkampf und dann interessiert mich das. So jemanden brauchst du.
Oder jemanden wie Gregor, der das beruflich macht und irgendwie so Sportnachrichten, im Bereich Sportnachrichten arbeitet, dem alles irgendwo mal begegnet und über den Weg läuft.
Ja, dass man es einfach schon mal gehört hat. Oft reicht ja schon, habe ich schon mal gehört. Ist ja so.
Aber ich glaube, was du beschreibst, also jemand, der bei den anderen Sport oder bei Nicht-Fußball zumindest Weltmeisterschaft und Olympische Spiele schaut, würde, glaube ich, helfen. Weil ich denke nicht, dass du bei Wer wird Millionär häufig Fragen hättest nach, sagen wir mal, dem deutschen Meister im Eiskunstlaufen von 1986 oder so. Sondern da wäre es eher Goldmedaillen, Silbermedaillen, ja, Weltmeistertitel und sowas. Sprich, das reicht schon in Anführungsstrichen. Ja. Bei Musik ist aber auch schwer, weil du da wieder trennen musst zwischen sowas wie klassische Musik und halt moderne, also Popkultur.
Also ich würde mich bei euch anbieten als Joker. Ich würde mal sagen, ich besetze die Gebiete Sport, Kultur, Astrophysik.
Ja, auf jeden Fall.
Was gibt's noch? Wo bin ich wirklich? Also Gaming natürlich. Mhm. Filme, Serien. Fragen zum Thema Sex.
Ethik,
ja. Religion bin ich eigentlich auch ziemlich versiert.
Geschichte, Literatur. Mach doch leichter, was nicht.
Okay, was nicht?
Kochen.
Ja, bei Kochen würde ich mich nicht anrufen. Ansonsten, glaube ich, kann ich ein gutes Statement zu fast allen Themen geben.
Ja, hätten wir das doch schon mal
geklärt. Okay, ich hätte eine Frage, die ich auch mir letztens überlegt habe. Warum haben Pinguine keine warmen Füße? Also die haben ja immer kalte Füße.
Woher weißt du das?
Habe ich tatsächlich nachgelesen, weil mich das interessiert hat. Das wäre jetzt eine Frage, weil du ja so viel weißt, die du mir jetzt als Telefonjoker beantworten könntest.
Also erstmal haben die keine Füße. So fängt es schon mal an.
Was haben die dann? Nennen wir sie einfach Füße, damit alle wissen, was gemeint ist. Da unten die Dinger, wo die draufstehen.
Wie heißt denn das? Donald Duck hat doch keine Füße, sondern...
Das sind doch Füße. Entenfüße sind das ja bei Donald Duck.
Und das Flossen?
Flossen?
Nein, das sind Füße mit...
Ich würde es auch Füße nennen.
Ich würde es mehr... Für mich ist es näher an der Flosse als am Fuß.
Eine Flosse hat einen Fisch am Rücken oder an der Seite.
Wie nennt man Entenfüße?
Nein, Pinguinfüße.
Ja, erstmal sind wir jetzt bei den Enten. Wie heißen die Füße? Ruder nennt man die.
Ruder? Okay. Entenruder.
Oder auch Latschen.
Das finde ich
schön. Latscheln, Flossen. Okay, bleiben wir mal bei Füße. Aber du behauptest, Pinguine haben kalte Füße.
Ja.
Ja, weil die haben da ja
gar keine... Weil sie auf dem Eis stehen.
Die sind doch die ganze Zeit auf der Eisscholle.
Ja.
Ja.
Okay. Was ist denn deine Frage? Moment, was ist denn die Frage genau?
Naja, warum haben sie kalte Füße und keine warmen?
Ja, weil sie in der Kälte stehen. Weil sie
sonst schmelzen würden.
Richtig, weil die sonst das Eis schmelzen würden. Ja, und das wäre gefährlich.
Aber hast du ein Kinderbuch gelesen oder ist das wirklich
Nein,
so?
Nein, das ist wirklich also. So. Das ist wirklich so.
Da läuft Erklär mir mal, das haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, Giraffen, ne? Wenn die, ich habe mal so eine Giraffengeburt gesehen und dann ist das Kind da hinten aus der Giraffe rausgefallen. Also die hat sich nicht hingekniet, um das Kind zu gebären, sondern die stand einfach und das Ding, und die ist halt groß, ne? Also das Gesäß und so ist halt, weiß ich nicht, 1,80 Meter hoch. Und dann knallt das Kind bei der Geburt, das Giraffenbaby knallt einfach da so runter.
Aber vielleicht ist ja die Giraffe schon ein Zwischenschritt. Stell dir vor, dass die ursprüngliche Giraffe war insgesamt genauso hoch, hatte aber nur einen 10 cm Hals und 4 Meter lange Beine. Und dann hat die sich evolutioniert zu dem langen Hals, damit die Kinder weniger tief fallen.
Das ist der Grund.
Vielleicht ist die aktuelle Giraffe ein Zwischenschritt und auf lange Sicht haben wir Dackelgiraffen.
Wir haben eine Dackelgiraffen, genau.
So lange Beine. Sehr gute Idee. Aber ist es nicht auch komisch, so meint ihr, wenn so eine Giraffe, wenn so ein Giraffenbaby auf die Welt kommt, der Kopf kommt raus und dann fragt die Giraffenmutter, was ist es? Und dann muss der Arzt sagen, das wissen wir noch nicht, hier ist immer noch Kopf. Also wir sind immer noch beim Hals. Können wir dir so in einer Stunde sagen? Also die, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja. Was dauert ja dann?
Es dauert extrem lang, bis wir Gewissheit haben, was da auf die Welt kommt bei der Giraffe.
Ja. Glaubt ihr, die versuchen dann bei der Geburt auch immer dann so zu gebären, dass die Kinder dann auf den Beinen landen? Also ist das so,
machen wo die wird das denn noch gemacht?
Nee.
Du hast gesagt auch.
Ob das bei denen so ist, auch so. Wäre das falsche Wort. Aber
ist das nicht schwierig, wenn die Dinger mit dem Kopf zuerst rauskommen? Ich meine, wir haben ja an Menschen nach der Geburt, also Menschenbabys, sehr wenige Ansprüche. Wenn die mit 16 Jahren irgendwas auf die Kette kriegen, sind wir ja schon halbwegs zufrieden. Weil in der Tierwelt ist das ja so, die fallen auf den Boden und ab da sollten die, wenn es geht, schon mal 30 km/h schnell laufen können, weil ansonsten sind sie weg, wenn der nächste Löwe kommt, oder? Mhm. Und das ist ja schon so ein bisschen extrem, wenn du sagen würdest, zu dem Zeitpunkt, wo du auf die Erde kommst, musst du schon so eine Fallschule hinter dir haben und auf den Hufen landen können. Ansonsten hast du halt irgendwie so einen Nackenwirbel verstaucht. Dann wird das Giraffenkind geboren und anstatt irgendwie sofort zu sagen, jep, alles klar, ich kann loslaufen, liegt es erstmal da und sagt, Das ist ja auch total scheiße, oder? Ihr kennt das. Manchmal morgens, wenn man irgendwie auf dem zu dicken Kissen gelegen hat oder den ganzen Tag da sitzt,
Vor allen Dingen bei einer Giraffe, die hat ja auch viel Nacken.
Ja.
Also da ist viel Potenzial, stimmt, sich den Nacken zu verspannen.
Was meinst du, was das für eine Goldgrube ist, so Nackenwärmerkissen für Giraffen zu bauen?
Oder Rollkragenpullis.
Ja, wie viel Stoff man dafür braucht. Wie
lange du strecken musst. Sind die reichen Giraffen haben Rollkragenpullis.
Oder
die
anderen
Giraffen sagen, oh, wow.
Der feine Herr, Rollkragenpulli.
Haben wir uns wieder was gegönnt.
Hemdkragen. Mhm.
Ja, oder hier die
Fliege.
Die Kissen fürs Flugzeug.
Ja, weißt die du? Schlafkissen da.
Die Schlafkissen.
Schlips.
Die sind ja auch irgendwie. Ich hätte gern so ein Schlafkissen in 4 Meter Länge. Das muss ja auch erstmal. Aber es ist halt auch viel nerviger, weil wenn so eine Giraffe halt neben dir ein Nickerchen macht, dann legt ihr den Kopf auf die Schulter von demjenigen, der 4 Reihen weiter sitzt und sperrt währenddessen den Mittelgang.
Die Giraffe können doch gar nicht. Die sind doch viel zu groß, also mit dem Kopf.
Du meinst, die sind nicht flugfähig?
Du meinst, es ist Quatsch, was wir jetzt hier sagen, oder
was?
So, die müssen. Aber überlegt mal, wie lang ein Schal sein muss, den eine Giraffe kauft im Winter. So ein normaler Schal, den wickelt die sich um, ist immer noch 80% des Halses immer noch nicht gewärmt.
Vor allen Dingen, wenn die dann so einen hier auf Hipster macht und den Schal nur einmal um den Hals schlingt, wie wahrscheinlich das ist, dass er auf das Schalende tritt
und
auf die Fresse fliegt.
Was ist mit Socken? Schuhe? Kniestrümpfe? Ja. Gleiche Problem.
Kniestrümpfe, ja.
Also.
Ja, aber nicht ganz so schlimm verhältnismäßig. Weil es gibt ja auch andere Tiere mit langen Beinen, aber so einen langen Hals wie eine Giraffe haben halt nicht viele Tiere.
Meint ihr, eine Giraffe sagt auch, wenn sie sickig ist irgendwo. Ich habe so einen Hals.
So einen Hals, ja. Ja. Vor allen Dingen, das sieht man ja auch, was die für einen Hals hat, ne?
Vielleicht ist es gekommen, weil Giraffen sich ständig aufregen.
Oh ja, das kann sein.
Ich mag Giraffen. Giraffen sind schon komisch, oder? Was ist, sind das eigentlich? Sind das abstammen die von Pferden ab?
Ich habe keine Ahnung, was da der Vorfahre ist.
Weil wir reden ja häufiger immer hier so über astronomische Themen und Planeten und Distanzen und so weiter. Und ich meine, es gibt 8 Milliarden Spezies, also nicht Spezies auf unserem Planeten. Und ich weiß nicht, ich finde halt Giraffen und Zebras und so sind schon, die tanzen da so ein bisschen aus der Reihe. Und ich frage mich halt, wenn es so andere Planeten gäbe, erdähnliche Planeten, und man überlegt ja immer, wie wären dann da die Lebewesen? Wären die wie Menschen? Wären die wie irgendwas? Aber die Chance ist ja einfach, wir haben ja hier 8 Milliarden Spezies und nur wir sind wie Menschen. Also, wisst ihr, was ich meine? Also 7,9 Milliarden sind es halt nicht. Die Chance, also dass auf einem anderen Planeten einfach irgendwelche komischen Tiere sind, ist doch viel höher, als dass da menschenähnliche Wesen sind.
Aber das schließt sich ja nicht aus. Wir haben ja auch 7,9 Milliarden Tiere und nur einen Menschen.
Ja, aber was ist, wenn es da halt einfach 6 Milliarden komische Tiere gibt?
Aber nicht denk
eins mal, davon ist intelligent.
Denk mal anders.
Wenn, also intelligent im Sinne von...
Wenn es Lebewesen irgendwo anders geben würde oder gibt und sie würden hier auf die Erde kommen, wem würde man das als erstes zutrauen? Ich denke mal, die Giraffe sieht am komischsten aus. Da würde ich sagen, das ist eigentlich ein Alien, so wie sie aussieht. Hm. Oben so diese zwei Höcker.
Ja, Moment, aber das ist ja nicht der Maßstab. Also, dass es komisch aussieht, heißt ja nicht, dass es auf der Erde landen würde.
Naja, aber wenn ein Tier ein Alien ist, dann würde ich auf die Giraffe tippen. Weil die macht mir den Anschein, dass sie sehr sonderbar ist und eigentlich hier gar nicht auf die Erde passt.
Aber warum sollte etwas, was ein Alien ist, zwangsläufig sonderbarer sein? Außer weil wir es aus Science-Fiction-Filmen so kennen.
Mann.
Aber nee, mit wir müssen noch überlegen, ist es nicht wahrscheinlich, dass es einige Gemeinsamkeiten gibt zwischen den vernunftbegabten Lebewesen, die irgendwann mal auf unserem Planeten landen können? Zum Beispiel sowas wie Hände oder so, die uns ja unter anderem ermöglichen, Werkzeuge zu benutzen. Und Werkzeuge wiederum bügeln so ziemlich jede Lücke aus, die wir gegenüber irgendwelchen Tierarten haben.
Aber interessant wird es ja, wenn zum Beispiel auf dem erdähnlichen Planeten zum Beispiel ein anderer Druck herrscht oder eine andere Schwerkraft, so dass zum Beispiel was immer dort lebt oder wächst, einfach ganz andere Größendimensionen hat. Ja, also zum Beispiel kann es sein, dass es da Sachen gibt, die 4 Meter hoch sind, wo einfach weniger Erdanziehung oder so ist. Erdanziehung sei schon, Gravitation. Also das sind ja schon so Kleinigkeiten, wo man weiß einfach,
wir haben ja auf der Erde auch Tiere und wir hatten mit den Dinosauriern Tiere, die sogar landlebend waren, die riesengroß waren.
Ja.
Wir hatten keine Vernunftbegabten, also wir hatten jetzt keine intelligenten Riesen.
Ich halte halt die Chance für ziemlich gering, dass wir irgendwie einen Planeten entdecken, wo dann auch noch Lebewesen sind und dann sieht da irgendwie jemand aus wie George Clooney. Und spielt auch in Filmen mit. Wisst ihr, was ich meine?
Kann aber passieren.
Es kann natürlich passieren, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Aber die Chance, dass der dann, ach, ihr seid noch bei Oceans 13, wir sind schon bei Oceans 16.
Ja, gibt es da interessante Veröffentlichungen zu? Also ich meine, es gibt ja alle möglichen Theorien über außerirdisches Leben und wie viele Planeten es überhaupt gibt und so weiter und so fort. Aber hat sich jemand mal Gedanken gemacht zu überlegen, wie denn Lebensformen aussehen könnten oder was möglicherweise noch vorteilhaftere Entwicklung für Lebensformen wäre als beim Menschen?
Bestimmt. Ohne es jetzt...
Weil in Science-Fiction hast du das ja ständig, ne? Das, also in jeder Science-Fiction-Serie /Film gibt es ja intelligente Lebensformen, die oft ein bisschen humanoid sind, also zumindest so einen aufrecht gehenden Körper mit 4 Gliedmaßen und einem Kopf haben, sehr oft. Und dann kennen die Gemeinsamkeiten aber auch schon.
Ja. Ich sag ja oft, was ist, wenn wir die Intelligentesten sind im Universum?
Davon gehe ich aus.
Möglich.
Weil es wird immer so davon gesprochen, ne? Intelligentes Lebewesen, dann kommen die Aliens, die sind so intelligent und so. Vielleicht sind die gar nicht so intelligent. Vielleicht denken die sich, wow, wie krass seid ihr denn, ihr PlayStation 5?
Mhm.
Tja.
Und vor allen Dingen auch, ob die, also ob so eine Entwicklung im selben Maße, in denselben Bereichen voranschreitet. Also sowas wie Raumfahrt zum Beispiel ist ja bei uns irgendwie eine sehr späte Entwicklung gewesen und auch eine, die jetzt im Moment nicht gerade mit Riesenschritten voranschreitet. Und vielleicht gibt es ja irgendwelche Lebensformen, die zum Beispiel die Medizin zu Ende entwickelt haben, wo es kaum noch Krankheiten oder wo es kein Altern mehr gibt, die aber danach erst angefangen haben, den Weltraum zu erkunden. Oder umgekehrt. In Sachen Medizin ja. Noch weit, 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 weiter zurück sind als wir, die aber dafür irgendwie interdimensionalen Space Travel haben.
Die haben doch neulich, haben die das größte schwarze Loch irgendwie im Universum entdeckt.
Mhm.
Und das ist irgendwie pro Sekunde oder pro, ich weiß nicht mehr, pro Stunde, ist auch egal, bei diesen Dimensionen ist wirklich wurscht, eine Sonne. Was ist denn, wenn so ein schwarzes Loch ein Lebewesen ist?
Mhm.
Darüber schon mal nachgedacht?
Ja, dann müsste es, wenn es ein Lebewesen ist, müsste es ja auch irgendwann mal kacken.
What?
Ja, wenn was vorne reinkommt, muss es ja auch hinten raus. Also wenn es vorne schon so fürchterlich Appetit hat, wie sieht es denn aus?
Es frisst eine Sonne und kackt Sterne.
Zum Beispiel, kann passieren.
Sternschnuppen. Glaub, ja, keine Ahnung, ich finde dieses Thema ja so unglaublich interessant.
Um das so abzuschließen, dieses Alien-Thema, glaubt ihr, dass es irgendwo auf der Erde ein Raumschiff gibt, was vielleicht unter Eis liegt oder vielleicht man schon gefunden hat und es ist heimlich weggeschlossen?
Nein.
Okay, nein. Alles klar. Wenn ich daran glauben würde, würdet ihr sagen, ich bin ein Vollidiot?
Das würde ich unabhängig, also das hat damit nichts. Nein, also das würde ich daran nicht aber glaubt ihr, dass es irgendwo auf der Erde irgendwo jemanden gibt, der Max Eberl mag? Das war nur einfach. Mir ist gerade niemand anders eingefallen.
Der hat heute Pressekonferenz, glaube ich, und am Freitag hat er seinen ersten Arbeitstag, habe ich im Radio gehört, ne?
Ja. I don't fucking care. Ey, ganz ehrlich, was mich mal interessieren würde, ist, hey Georg, wie geht's eigentlich deinem PC?
Geht. Also im Moment geht's ihm gut genug, dass wir die ganze Zeit aufnehmen konnten, ohne dass er mit Blue Screen of Death irgendwie verendet ist. Aber das ist nicht zwingend der Normalzustand momentan. Und was ich gerade überlegen bin, und ich glaube, das Thema haben wir auch schon vor längerer Zeit mal gehabt, aber vermutlich hat sich in Sachen Technik einiges getan. Wie gut sind eigentlich die Angebote von so, ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißen, Cloud-PC? Ist das, wo man sich quasi einen virtuellen PC bei einem Anbieter einrichten kann, der nicht bei einem zu Hause steht? Und zum Beispiel Spiele dort drauf spielen kann und der Anbieter halt für die Hardware verantwortlich ist und die regelmäßig updatet. Und wenn man was zocken will, streamt man das im Prinzip zu sich selbst zurück. Mhm. Was halt den Vorteil hat, dass man selbst keinen High-Power-Rechner braucht, den auch nicht regelmäßig updaten muss, aber den Nachteil hat, dass man halt das entsprechende Bild in hoher Qualität mit hoher Bildrate zu sich nach Hause gestreamt bekommen muss. Und bei 4K und 120 Hertz, glaube ich, ist alleine das schon ein ganz, ganz großes Problem, wenn du nicht gerade Glasfaserleitung hast. Aber lassen wir das mal außen vor.
Und dann ist noch die Frage, was ist mit Delay beziehungsweise Lag oder so? Wobei Lag, das bei nicht jedem Spiel, also Lag muss es noch nicht mal sein, Delay halt eher so. Aber das kommt halt aufs Spiel an.
Ja, sicher. Es gibt mit Sicherheit welche, wo dir, keine Ahnung, 10 Millisekunden schon zu viel sind, die nochmal on top kommen zu dem, was du auch sonst immer an Latency hast. Und es gibt welche, da ist es halt nicht so schlimm. Aber die wichtigste Frage ist erstmal, wie gut ist denn die Best-Case-Situation? Gibt es da Anbieter, die einem eine Technik zur Verfügung stellen, die wirklich auch gut nutzbar ist und halbwegs zu einem, ja, zu einem vernünftigen Preis, ja, mietbar, kaufbar.
Das wird also vermutlich nicht gekauft, das, wird gemietet. Gibt es das Angebot schon, dass, also gibt es schon Angebote?
Grundsätzlich gibt es das schon lange. Also zum Beispiel gibt es sowas ja auch von Sony.
PlayStation
PS Now. Ja. Ich glaube, es heißt nicht mehr so, aber das ist ja im Prinzip dasselbe, dass du remote spielst und die entsprechende Konsole gar nicht besitzen musst und das Ganze halt zu dir gestreamt wird. Wobei PS Now, glaube ich, auch nur 720p ist und 30 oder 60 Hertz war es, glaube ich, zumindest mal. Also alleine die Daten sind schon nicht so wild gewesen und die Spiele selber waren, glaube ich, bis PS4. Und also sind die Hardware-Anforderungen auch nicht ganz so hoch. Und wenn du halt sowas als PC-Angebot hättest, sagen wir mal, und jemand sagt, ich möchte dafür aber 100 Euro im Monat, dann musst du dich halt fragen, macht es für den Preis nicht mehr Sinn, mir die Hardware zu kaufen, als sie irgendwo anzumieten? Also das ist auch noch eine Frage. Selbst wenn es im Idealfall gut funktionieren würde, ist halt die Frage, was der Preis davon.
Und du brauchst aber trotzdem eine Hardware zu Hause, wenn du mal
USB-Platte
anschließen willst. Oder eine Webcam oder irgendwas. Du musst ja irgendwas noch zu Hause haben. Das reicht natürlich, wenn du irgendeinen alten Schrottrechner wahrscheinlich hast.
Ne? Aber Moment, genau. Das kostet dann monatlich eine Gebühr oder was?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es monatliche Gebühr kostet, weil die ja auch zukunftssicher sein sollen. Ne?
Also
du mietest ja jetzt nicht irgendeine Möhre an, die wie dein alter Rechner halt dann nach 3 Jahren outdated ist, sondern das Ding soll ja auch upgedatet werden.
Ich finde die Idee gut, weil du hast ja praktisch ständig gute neue Hardware im Idealfall, ne? Also da machst du vielleicht so ein Jahr so ein Abo und dann kannst du...
Die Idee ist auf jeden
und
Fall
holst
die Frage ist, wie teuer ist das und wie gut ist das?
Und dann hast du den nächsten High-End-Rechner. Also es geht immer mit der Zeit, du kriegst eigentlich ja immer die neueste Hardware im Idealfall.
Die Frage ist ja eher... Die Backups? Ja, die Frage ist ja eher, sind wir schon an dem Punkt, also ich glaube, das wird in 10 Jahren oder wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann jetzt kein genaues Datum sagen, wird das der Standard sein, dass man nicht mehr die Hardware hat, weil Streaming dann so weit ist, dass du, das ist ähnlich wie mit Netflix und DVDs so ungefähr, ja, dass du dann, das glaube ich schon, dass man da irgendwann hinkommt. Die Frage ist, ob jetzt gerade, ist glaube ich noch, zumindest in Deutschland würde ich sagen, ist die Diskrepanz zwischen das, was man per Internet machen kann, und das, was man gerne hätte, um perfekte Qualität dann auch zu haben. Also du willst
ja,
mit 60 Frames zocken und so weiter.
Ich muss immer, ich bin bereit, Abstriche in Sachen, in Anführungsstrichen, perfekte Qualität zu machen. Zum Beispiel habe ich PS Now gespielt und habe das mal für ein Jahr lang abonniert gehabt. Und da war der Nutzen, den ich hatte, nämlich eine sehr, sehr große Bibliothek, ohne eigene Hardware nutzen zu können, hat die Nachteile aufgewogen. Aus meiner persönlichen Sicht. Es gibt halt auch andere Leute, die sagen, wenn es nicht 4K mit 150 Hertz ist, spiele ich es erst gar nicht. Und das bitte auch noch in den höchsten Settings ohne Frameraten-Einbrüche. Das ist nicht mein Anspruch. Von daher bin ich da halt deutlich kompromissbereiter als vielleicht irgendwelche High-End-Gamer. Ich glaube, auf lange Sicht ist es sowieso schon deshalb cool, weil insgesamt viel, viel weniger Hardware benötigt wird. So hat ja jeder von uns PC-Gamern einen PC zu Hause, der natürlich, je nachdem wie viel er zockt, irgendwie 14 Stunden, 18 Stunden, 20, 22 Stunden am Tag ungenutzt ist. Wo ja im Prinzip jemand mit der Hardware auch spielen hätte können oder spielen könnte.
Oder Bitcoins farmen.
Oder Bitcoin farmen, genau. Und mit so einem System ist es ja so, dass die Hardware in der Zeit, wo der eine sie nicht nutzt, ein anderer nutzen kann. Wobei du hast ein bisschen den Nachteil, man könnte sagen, das ist ja weltweit ganz cool, weil während die einen schlafen, zocken die anderen. Aber da macht uns dann eben die Geschwindigkeit der Daten ein bisschen Strich durch die Rechnung. Ne, du könntest jetzt nicht in Amerika einen Rechner aufstellen und Leute aus Asien, Europa und Amerika spielen da drauf. Also zumindest nicht alles. Ein paar Sachen würden vielleicht gehen.
Ja, vielleicht schreibt uns mal jemand, der sich damit auskennt.
Ich bin auf Feedback gespannt. Also es wird bestimmt Leute geben, die sowas mal probiert haben. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern da irgendwie leicht alles nutz-, installier- und wartbar ist und so, ne? Also ich glaube, es gibt zum Beispiel auch Nutzungsbedingungen bei manchen Spielen, die das verhindern. Die halt sagen, ich weiß nicht mehr, was da die Lücke war, aber ich meine, bei World of Warcraft zum Beispiel war es so, dass du das nicht von einem Remote-Rechner aus spielen durftest aus irgendeinem Grund oder spielen konntest. Und was ihr beschreibt, dass man bestimmte eigene Hardware dann nicht mehr so leicht anschließen kann, ist halt auch so. Weil was machst du zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte mein Steam-Game mit einem Controller spielen? schließt du den dann an deinem Heim-PC an? Wird der überhaupt erkannt, wenn du das auf einem Remote-PC dann spielen willst?
Ich glaube schon.
Da gibt es schon, glaube ich, eine Menge technische Dinge, die nicht so komplett trivial sind. Aber ja, das ist so die Überlegung, die ich hatte jetzt angesichts der Tatsache, dass ich mir wohl über kurz oder lang zumindest mal, wenn nicht einen neuen Rechner anschaffen, dann zumindest einige Komponenten werde austauschen müssen.
Aber ich mag es, einen Rechner zu Hause zu haben tatsächlich, weil ich finde diese Kiste finde ich einfach schön. Ich habe die letztens mal aufgemacht, ich habe sogar meinen Rechner gesaugt. Und ich finde es einfach ja, so ein schönes Gefühl.
Ich halt überhaupt nicht. Das ist ein bisschen wie Leute, die einen Plattenspieler haben.
Finde ich auch super. Auch,
hatten wir neulich schon, finden das total super. Für mich ist das halt unnützer Müll, der in meiner Wohnung rumsteht, der für mich keinen praktischen Nutzen erfüllt, außer dass ich ihn brauche, um halt was anderes, um etwas damit machen zu können. Aber wenn ich das nicht brauchen würde, diese Hardware, wäre ich froh, sie nicht zu Hause zu haben.
Ich finde, das hat was Freundschaftliches. Mhm. So ein PC.
Ja, es gibt ja Leute, die machen Case-Modding und bauen sich da einen Rechner, der dann ganz geil aussieht oder so. Das ist halt, bei mir steht die Kiste unter dem Schreibtisch und leuchtet eine Wand an.
Ja, keine Ahnung. Ich habe gern auf jeden Fall einen geilen PC.
Finde ich auch. Der surrt dann so schön und blinkt und du weißt, dass der gehört dir und da drin ist so richtig Power im Idealfall. Es hat irgendwas, ja.
Also bei mir ist es irgendwie eher umgekehrt. Bei mir ist so die Zukunft eher, dass ich mir vorstelle, du hast halt so einen Bildschirm als Ausgabegerät und dann hast du halt irgendeine, keine Ahnung, eine Eingabehardware wie eine Maus, eine Tastatur oder und ein Gamepad und könntest dann im Best Case plattformunabhängig zocken, worauf du Bock hast. Von PlayStation-Spielen über PC-Spiele, über von mir aus Switch-Spiele und so weiter und so fort. Bei Streaming hättest du ja sogar noch den Vorteil, dass du bei einem Handheld keine Power mehr brauchst. Das ist jetzt bei Steam Deck eines der Probleme, dass das Steam Deck ja alles selber berechnet. Also das ist ja ein eigener kleiner Computer. Wenn das gestreamt wäre, bräuchtest du aber viel, viel weniger Rechenpower.
Und also macht es so dieser PlayStation-Handheld, den die rausgebracht haben, damit streamst du quasi auf dein Handheld deine PlayStation 5. Mhm.
Kannst du dann aber halt auch nicht überall benutzen, sondern nur in der Nähe von der PlayStation 5, ne?
Ja, und vor allen Dingen nur mit Internet. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar geht, ich glaube, das geht sogar, wenn die PlayStation bei dir zu Hause ist und du bist auf Malle.
Okay, also ich weiß, weil bei Steam selbst hat auch so eine Remote-Play-Option und die geht nur im selben Netzwerk, also im lokalen Netzwerk dann. Die geht nicht über Internet, soweit ich weiß. Kann sein, dass das auch nicht mehr aktuell ist und das auch geht, wenn du auf Malle bist.
Ja, ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich da nicht Quatsch erzählt habe. Das ist jetzt auch sehr, sehr speziell. Also wenn ihr uns da helfen könnt, sagt gerne mal Bescheid, beziehungsweise wenn ihr Georg da helfen könnt, was da die beste Variante ist. Ich muss hier noch mal ein anderes Thema kurz reinbringen, bevor wir zum Rätsel kommen. Ich würde gerne von euch wissen, glaubt ihr, es ist in meinem Alter zu spät?
Fängt gut an.
Mit Singen anzufangen.
Ich habe mal gehört, Frage des Alters als des Könnens.
Ich habe mal gehört, dass es nie zu spät ist, zu singen. Es gab ja doch letztens sogar einen Kinofilm, ich glaube, der läuft immer noch, Heaven Must Wait oder so, wo es so eine Kombo aus älteren Sängerinnen und Sängern total viel Spaß am Singen gehabt haben und sie sich wünschten, sie hätten es früher gelernt, aber die total Spaß dran hatten.
Ja, also ich frage mich, ihr wisst ja, ich singe ja auch gern bei vorn ab und zu und ich habe ja schon so ein gewisses Talent dafür.
Nee, beschreib mal, was gewiss heißt.
Naja, also ihr kennt ja die Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. Also da hört man ja schon ein gewisses Talent raus, die Töne zu treffen. Und ich denke mir halt, hätte ich da nicht aufbauen müssen drauf?
Nö.
Mhm. Okay. Ich denke nicht.
Gut, dann machen wir das Rätsel jetzt.
Das war's? Oder sollen wir nicht überreden?
Die Frage ist das der Maßstab? Also ist der Maßstab, ob andere das gut finden, was du machst, oder nur die Frage ist, ob es dir halt Spaß macht? Kann ja nicht nur der Maßstab sein, dass man nur die Dinge macht, von denen andere glauben, dass man sie gut kann. Oder?
Singst du unter der Dusche? Guter Fragen Punkt. Wir doch mal so. Singst du zu Hause?
Nee.
Okay. Wenn man nicht unter der Dusche singt. Hm.
Nee, es ist einfach so, wir haben ja auch schon häufiger mal drüber geredet, so dass jeder Mensch vielleicht Talente hat, die irgendwie unentdeckt sind, weil man einfach nie das gemacht hat.
Man übt doch Singen und Gitarre spielen zusammen, das passt ja.
Ja, zum Beispiel. Also ich glaube einfach, dass dadurch, dass ich so ein sehr überdurchschnittliches Talent in dem Gebiet habe, könnte ich natürlich auch schnell aufholen.
Aber ist es, wo wir da gerade bei dem Thema sind, ist es denn auch so, dass ihr sagt vielleicht, okay, ich würde eigentlich mal was anderes ausprobieren, auch vielleicht beruflich, aber jetzt ist es eigentlich schon zu spät. Habt ihr auch manchmal so diese Fantasien, dass man vielleicht, okay, eigentlich hätte ich da oder da drauf Bock.
Was wäre dann deine Fantasie?
Ja, irgendwie vielleicht ein Restaurant zu führen oder so. Oder
Koch oder,
ja, oder
als Koch oder
ja,
was?
Als Koch und als, ja, irgendwie, ja, vielleicht.
Astronomie.
Ja,
das könnte ich mir bei dir, aber das finde ich nicht so abwegig, Jochen. Du kochst gerne, du trinkst gerne, du bist gesprächig, du bist auch so ein offener Typ für also das könnte ich mir schon vorstellen, dass du so deine eigene Kneipe hast.
Oder Jochens Dönerbude.
Oder Medizin zu studieren nochmal.
Das ist jetzt schon.
Fast dasselbe, ja.
Ja. Da würde ich jetzt sagen, erkenne ich jetzt nicht automatisch die Talente.
Ja.
Es ist halt auch leichter, ein Restaurant aufzumachen, gerade wenn du eine sehr eingeschränkte Küche hast. Und
ein Gericht
halt dort
gibt's.
Du nimmst halt die paar Sachen, die du kannst. Du musst ja nicht direkt 247 Gerichte haben. Und das könntest du ja theoretisch schon morgen machen oder in einer Woche oder so. Bei Medizin.
Ja, aber man macht es ja nun mal nicht, ne? Es ist ja so, man
das
macht
ist
das
ein anderer
nicht.
Punkt.
Man hat ja jetzt so,
du hast ja gefragt, ob man sich das vorstellen kann. Bei Medizin ist es halt so, da bist du halt 10 Jahre beschäftigt, allein die Ausbildung zu machen und alles, was dazugehört.
Genau. Also, oder einfach nur zu sagen, manchmal habe ich so das Gefühl, da gucke ich zum Beispiel zu meinem Vater. Der hat jetzt mit 60, glaube ich, nochmal angefangen zu studieren damals, hat 10 Jahre studiert und hat irgendwie Psychologie nochmal abgeschlossen. So. Mhm. Wo ich denke, so, ja, eigentlich ist das. Wenn man Zeit
hat. Er hätte als Psychologe gearbeitet.
Philosophie hat er studiert nochmal. So, und dann denke ich so, eigentlich jetzt nochmal was anderes machen und nur damit man irgendwie einen Abschluss vielleicht hat, weil ich habe ja keinen Abschluss, also so richtig.
Ja, aber so. Guck mal, also nochmal, nehmen wir mal an, also wir machen jetzt diesen Podcast seit wie vielen Jahren? 7? 6?
7?
6.
6, glaube ich. So, das ist noch nicht mal so lang wie eine Medizinausbildung, aber du drückst nach 6 oder 7 Jahren teilweise immer noch die falschen Knöpfe. So, und da muss man doch jetzt auch einfach mal so ehrlich sein und sagen, Jochen, selbst wenn du Chirurg wirst, sei mir nicht böse, aber da würde ich den anderen nehmen.
Aber es ist Ärztemangel.
Ja, aber so verzweifelt sind wir dann auch wieder nicht.
Okay.
Während so eine Bar oder eine Kneipe, da würde ich sagen, bei dir da im Dorf, du beschwerst dich doch immer, dass da nichts los ist und so weiter. Warum machst du nicht die Dorfkneipe bei dir?
Ich möchte die Leute hier nicht in meinem Restaurant haben, die hier rumlaufen. Da bin ich ganz offen und ganz ehrlich.
Wen möchtest du denn dann in deinem Restaurant haben?
Eigentlich niemanden, außer mir selbst.
Das ist ein bisschen unpraktisch für ein Restaurant.
Du möchtest einfach nur kochen.
Ist eine Küche.
Du willst einfach nur kochen.
Ein Restaurant ohne Menschen ist eine Küche.
Ich habe ja früher gekellnert. Und viele Leute, die da reinkommen in so eine Gastronomie, sind einfach unangenehm. Und man
aber dafür hast du doch Angestellte.
Ja, aber die gehen auf meinen Grund und Boden im Idealfall. Oder in meine Gaststätte. Und da will ich nicht unangenehme Leute haben.
Schmeiß die doch raus. Dann machst du das elitärste Restaurant der Welt. Also nicht der Welt, aber deines
Dorfes. Aber so läuft es ja. Anhand der Karte und der Preise findet ja schon eine Vorselektion statt.
Ja. Mhm. Und manche benehmen sich dann auch so widerlich, auch gegenüber den Kellnern und gegenüber den Angestellten und machen dann vor ihren Gruppen oder vor ihrer Frau oder Kindern immer so eine große Welle, was weiß ich, wie toll sie die Gerichte kennen und da fehlt ja eigentlich das und das. Ich habe da so viel Scheiße erlebt oder man zöpft es so und
so. Okay, dann frage ich mal anders, aber warum hast du die Fantasie, ein Restaurant aufzumachen, wenn alles, was damit zusammenhängt, eigentlich Scheiße findest? Ja,
ich habe auch gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und das finde ich auch schön, dass ihr mir hier mal so eine Meinung von euch hier zurückspielt, das dann überlege ich mal.
Ich wäre auch gern Pornos da, aber ich mag halt keinen Sex. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn.
Oh Gott. Aber ich finde es aber interessant, dass das dann, also dass etwas, wo du nichts von magst, eines der ersten Dinge ist, die dir als Gedanken kommen, wenn du überlegst, ich könnte mal was anderes machen. Wie wär's mit etwas, was ich total hasse?
Ich hasse die Gäste, ja. Hasse Kellnern.
Die Nerven, ich hasse, wenn die mich
will ich, dass
die
auf mein Grundstück
Zapfen
kommen.
Sagen, die sollen nicht in meine Kneipe kommen, die sollen sowieso nicht reden, ja. Nach Möglichkeit.
Ich mag auch eigentlich alle Anwohner hier nicht.
Ich kann mich noch an die Geschichte erinnern, als ich gekellnert habe, das war übrigens in Mühlheim an der Ruhr in der Pönt, vielleicht kennen da Leute den Laden, das war auch irgendwie so der Besitzer, mit dem ich durch die Puffs fahren musste und Wodka verkaufen. Mhm. So, und dann war der normale Koch war nicht da.
Musste vor allem, ja.
War da war der normale Koch nicht da und der Chef hat sich dann in die Küche gestellt. So,
ja.
Und dann gab es Nummer 19 auf der Karte, das waren Pilze, das war eine Pilzpfanne. Und die Pilzpfanne war normalerweise riesengroß, unterschiedliche Pilze und mit so einem gebratenen Brot dazu, eine leckere Pilzpfanne. Riesenteller. Und ja, der Koch, der war halt geizig und hat nur ein Viertel Pilze da drauf gepackt. Und du als Kellner bist halt der Idiot, der dem Kunden, der normalerweise die Pilzpfanne als riesiges Ding kennt, erklären muss, dass die heute ein bisschen kleiner ist. Und was ich mir da für einen Shitstorm anhören musste den ganzen Abend, als die Leute die Pilzpfanne gegessen haben, das war so
unangenehm. Okay, aber das Problem kannst du ja beheben, wenn du der Chef bist.
Das stimmt.
Dass du einen Koch hast, der viermal so viel an Nahrung auf den Teller schaufelt wie der Besitzer. Das Problem kannst du ja beheben.
Ja, das stimmt.
Hast du die Serie The Bear gesehen?
Nee, meine Frau hat die, glaube ich, gesehen. Ist die gut?
Ja. Ja, die ist sehr gut. Und da geht es ja auch um, die haben so einen Imbiss und was so in der Küche abgeht. Und ich glaube, die könnte dir gut gefallen, Jochen.
Okay, dann gucke ich. Da habe ich nämlich mal mit einem Auge mal drauf geschielt. Das sah ganz cool aus.
Ja, mach ich. Die gibt es, glaube ich, bei Disney Plus.
Ja, ich glaube auch.
Ich habe auch mal überlegt, so ein Imbisswagen in Hamburg aufzumachen, womit man durch die...
Foodtruck.
Und dann fährt man da durch die Viertel, durch die Industriegebiete oder keine Ahnung, Bürokomplexe und dann verkauft man, aber das ist auch alles Quatsch. Aber man spielt
Bürokomplexe, aber das ist doch auch nicht geil.
Nee.
Du willst doch nicht
also irgendwas, wo du ständig
Bürokomplexe.
Vor allen Dingen irgendwas, wo du ständig durch die Gegend fahren musst, ja, in der Hoffnung, dass da halt gerade was los ist, glaube ich, das ist nervig.
Aber was du machen könntest... Wäre ich
zu faul für...
Ihr kennt doch diese Chicken, diese halbe Hähnchenwagen.
Ja.
Die dann immer vorm Supermarkt stehen oder vor Metro oder weiß ich nicht was. Sowas. Weil die sind zum Beispiel meiner Meinung nach, das sind so, immer wenn ich die sehe, bin ich so ein bisschen euphorisch. Mhm. Weil ich dann immer denke, oh ja, halbes Hähnchen.
Ey, heute ist Dienstag, da steht hier.
Und die haben immer geile Mayonnaise und geile Pommes.
Und hier Krautsalat mit Sahne. Und geile Pommes.
Welcher Tag ist heute?
Das weiß ich noch. Früher sind wir sonntags immer Tennis spielen gefahren mit meiner Familie. Dann bin ich mit meinem Vater immer zurück, mit meiner Schwester und meinem Bruder. Und dann sind wir immer auf dem Rückweg zu so einem Ding und haben sonntags, mittags Hähnchen mit Pommes dann aufgetischt. Das war geil.
Ich habe immer gesagt, halbe Hähnchen, Mann.
Oh. Und dann haben die so eine geile, also im Idealfall eine geile Kruste und so eine geile Paprikasoße auf der Haut, ne? Das sind ja meistens Hähnchen, die wirklich, wo du die Haut mitessen kannst und die lecker sind.
Der kommt immer mittwochs, kommt der hier.
Man darf nur nicht dieses halbe Hähnchen, was da schon 3 Tage unten in der Pfanne, ne? Manche sind ja, die liegen da unten und das sind dann manchmal alte Hähnchen.
Nee, du nimmst einen direkt vom Haken.
Ja. Nie das untere andrehen.
Aber lassen. Sowas könntest du doch machen, so Hähnchenjockel.
Jockel. Irgendwas mit
Gockeljockel.
Gockeljockel.
Ja. Oh, Leute.
Da haben wir es doch, der Gockeljockel.
Geil.
Und dann hast du auch so ein der Gockeljockel ist da. Und die Kinder rennen schon raus. Ah, Gockeljockel.
Geil.
Der Gockeljockel.
Verdient man was damit?
Klar, der Gockeljockel schon.
Okay, Leute, da denke ich mal drüber nach. Kommen wir zum Rätsel.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, Wir haben diesmal was, was vielleicht Jochen wissen könnte. Ja, ich habe beim letzten Mal überlegt, nachdem du immer maulst, wenn ich sage, Etienne könnte es wissen, habe ich jetzt versucht, was zu finden, wo ich es für wahrscheinlicher halte, dass du es weißt, als dass Etienne das weiß, was schwierig ist, weil ihr eine große Überschneidung habt
bei Sachen. Also Sehenswürdigkeiten aus Ratingen.
Der Satellit Telstar war Namenspate für was?
Telstar.
Telstar.
Telstar, okay.
S-T-A-R, ja?
Ja, T-E-L und dann Star wie der Stern.
Was war nochmal die Frage?
Wofür der Satellit Telstar war Namenspate für was?
Namenspate.
Was ist denn nochmal ein Namenspate? Also, dass etwas anderes genau den gleichen Namen hat, ne?
Hm?
So. Also, das heißt nicht nur der Satellit Telstar, sondern was
noch
weiß
ist
ich.
Ist Etienne dran.
Genau. Ich rede mir mit Etienne, ne? Damit wir.
Also, oder? Wir wollen wissen, Namenspate muss man erstmal überlegen. Also, quasi etwas anderes, das auch so hieß, suchen wir.
Aber hieß das andere zuerst so wie Telstar und dann der Satellit?
Dann hätte ich nicht gefragt, ob das Namenspate war.
Wieso? Also,
der war,
Telstar.
Weil es dann umgekehrt wäre.
Mit der Telekom zu tun?
Nee.
Telstar. Wird das Tel mit einem L geschrieben?
Ich habe es eben buchstabiert, es wird noch immer mit einem L geschrieben.
Hast du es eben buchstabiert? Wann war das denn?
Ja.
Da habe ich mich mit Eddie unterhalten. Und dann buchstabierst du das so, dass wir es nicht hören können.
Aber das war ein klares Nein, ne?
Oder nee, was war das? Ja, es wird mit einem L geschrieben.
E-L.
Ja, okay.
Ist das Tel eine Abkürzung für ein Wort?
Oh Gott, jetzt sind wir bei,
weiß man nicht, ist egal, ja? So Telefonstar kann es ja heißen, oder?
Ich würde sagen, vermutlich.
Mhm.
Ja.
Ist es, ja. Ich bin dran. Immer wenn ja ist, Eddie, ja, bleibt ist ja derjenige, der gerade die Frage
stellt. Ja, ich habe schon einfach.
Also ist es ein Geschäft?
Nee.
Telstar. Hat es etwas mit Satelliten zu tun?
Ja, weil es um einen Satelliten geht, der Namenspate war für etwas.
Aber das, wofür dann, also das andere, was dann auch so hieß, war kein Satellit.
Kein Satellit, nee.
War es etwas?
Jetzt hast du Nein. Du hast es so umformuliert, dass du Nein kriegst.
Dann bin ich ja jetzt dran.
Aber wieso ja, war kein Satellit?
Moment, du hast gefragt, ob es ein Satellit war. Ob
ja, habe ich
war,
gehört.
Nee, ich habe gesagt, war das, nee, nee, das nee, nee, nee. Worum es, nein, ich habe gesagt, das war kein Satellit.
Wir zurückspulen? Es könnte sein, dass du recht hast.
Wirklich, ich scheiße nicht.
Okay, wir glauben es dir.
Also, lass mich noch diese Frage stellen. Da es ja kein Satellit war, war es ja irgendwas anderes. Telstar. Telstar. Ich muss irgendwie dauernd an Derbystar denken, was ein Fußball ist. Vielleicht war es ein Sportgerät.
Ja.
War es der Fußball-Derbystar?
Nein.
Oh!
Okay. War es ein Ball?
Ja.
Basketball?
Nein. Ihr seid so nah dran, Jungs. Ihr ratet zwar ins Blaue, aber ihr seid nah dran.
Ich möchte lösen.
Telstar? Also war ein Fußball?
Ja. Und im Prinzip...
Hä? Hast du bei Fußball nicht Nein gesagt?
Nein. Oder? Ich habe gesagt, es war nicht der Derbystar. Hört doch zu!
Ah, warum Himmel die Berge! Es Basketball ist, ich Idiot. Also es war ein Fußball.
Will meine ich noch mehr Infos haben?
Meine nächste Antwort wäre gewesen, war es ein
Handball. Wir machen noch mal ein bisschen... Also grundsätzlich, ja, es war ein Fußball. Aber ein bisschen mehr als nur einfach ein Fußball.
Das denke
hätte ich noch
auch.
Ganz gerne
das
als Bonus
ich, das
quasi
denke
dazu.
Ich auch. Das denke ich auch.
Okay. Es war ein Fußball, aber du möchtest noch mehr.
Mhm. Ich möchte lösen.
Telstar.
Du hast quasi den halben Punkt, jetzt geht es um die zweite Hälfte.
Nee, gibt keine halben Punkte. Entweder richtige Antwort.
Okay, hattet ihr den vollen Punkt?
Nein, ich mach weiter. Nein, er kriegt einen halben.
Warte mal, jetzt lass mich doch noch diese Frage stellen. Telstar. Es war also... Nicht der Derbys, was gibt's denn noch?
Georg ist wie ein Lehrer. Okay, dann
du bist immer am
dann
Maulen.
Brechen wir jetzt hier ab. Wenn ihr das so macht, so habe ich kein... Nein, dann brechen wir das ab, Kinder. Könnt ihr euch bei Michael bedanken? Ja, bei Michael könnt ihr euch bedanken. Nee,
bei Jochen können wir uns bedanken.
Ja, ich komme ehrlich gesagt nicht auf irgendwas.
Okay. Ja, ich weiß auch nicht, ob man da noch so leicht drauf kommen kann, aber wir versuchen es trotzdem. Ansonsten löse ich es gleich auf.
Ach so. Okay, also, ich dachte, es wäre total leicht.
Also es ist halt ein Fußball, der Telstar hieß.
Ja.
Okay.
Ja, schon klar. Besonderer, würde ich sagen.
Ein Weltcup-Fußball.
Ja, auch.
Mhm. Sowas wie der Etrusco. Oder der
Etrusco.
Etrusco, oder wie hieß der? Der Teamgeist oder so gab es doch mal. Wie hieß der?
Keine Ahnung. Nach 1990 kenne ich keine Fußbälle mehr.
Ja, also mehr kann ich gerade nicht. Jochen, du darfst.
Du hast mich jetzt verwirrt mit deiner Bemerkung. Ich hätte nämlich jetzt gerade sagen, aber ich rede nicht, sonst darf ich. Ich wollte gerade sagen, ist es der Fußball von der Weltmeisterschaft 1990, mit dem Deutschland Weltmeister wurde?
Nee, das ist nämlich der Etrusco, meine ich.
Ja? So.
Ich dachte, es wäre der Samba gewesen.
Nee, warte mal.
Etango hieß der, glaube ich, den ich meine, nicht Samba. Oh,
Tango hatten wir früher in der Schule. Das war geil. Das ist ja aber jetzt auch schon 40 Jahre her. Entschuldigung, 40 Jahre.
Ja, kommt hin.
Tango.
Oh. Tango fing, glaube ich, 82 an.
Das war für mich der beste Ball. Aber der war auch ziemlich schwer. Wenn man den aufs Maul gekriegt hat, lag man erstmal. Ja.
Ich finde das schön, dass deine Erinnerungen an Fußbälle sind, wie schwer die sind, wenn man sie aufs Maul kriegt.
Und dann, wir haben ja auf einer nassen Wiese gespielt und im Schlamm, und wenn ich im Tor war und einer da richtig abgepfeffert hat, dann hat das geklatscht.
Okay, war es der Fußball einer großen WM?
Ja, aber darum geht's nicht.
Darum geht's nicht. Geht es um das Aussehen des Fußballs?
Ja.
Okay. Ja, dann sah der Fußball aus wie der Satellit.
Nee.
Oh, scheiße.
Der Satellit sieht übrigens ein bisschen aus wie R2D2.
Geht es um die Farbe?
Auch.
War es zum ersten Mal ein Fußball, der mehrere Farben hatte? Außer Schwarz-Weiß. Also der farblich war. Der mehrere Farben... Der mehrere Farben hatte.
Das Lustige ist, ich löse es mal auf. Nicht außer Schwarz-Weiß, es ist der schwarz-weiße Fußball, den wir alle als Inbegriff des Fußballs kennen. Der mit den schwarzen Fünfecken und den weißen Sechsecken. Das, was wir auf jedem Piktogramm von Fußball, auf jedem, fast jedem Wappen von Fußballvereinen als Fußball sehen, das ist der Telstar. Und den gab es vorher weder in der Farbkombination noch in der Form. Wenn ihr die alten Fußbälle, also 1968 lieferte Adidas erstmals den gleichnamigen Fußball aus, der zur damaligen Europameisterschaft sowie zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft in Mexiko eingesetzt wurde. Besonderheit des Balls war das aus 12 schwarzen Fünfecken sowie 20 weißen Sechsecken bestehende Design, das den volleyballähnlichen Aufbau von Fußbällen in 18 länglichen Streifen dauerhaft ablöste. Letzteres Design ist oft noch in älteren Vereinswappen, wie etwa des FC Barcelona zu sehen, wobei der Ball da ein bisschen anders aussieht. Das sind jeweils 2 statt 3 Streifen. Aber wenn ihr euch mal gefragt habt, warum in manchen Wappen diese komischen braunen oder beigen Bälle sind, die man überhaupt nicht wiedererkennt als Fußbälle, das war bis dahin das alte Design.
Stimmt, die hatten früher so ein...
Der Telstar ist der erste schwarz-weiße Ball mit diesen schwarzen Punkten, der, wie gesagt, ab da auf jedem Straßenschild, wo ein Fußball zu sehen ist, in jedem Piktogramm, wo ein Fußball zu sehen ist, in den meisten neueren Vereinswappen, das ist eben dieser Ball.
Wie sahen die denn vorher aus?
Die hatten so gerade gesagt, braune Lederdinge, so wie
ein Volleyball in
Volleybälle,
Braun,
ja.
Ungefähr.
Braune Volleybälle.
Ach so, okay.
Die hatten Streifen, aus denen die zusammengesetzt sind und nicht diese Wabenform.
Und das war wann? Ah, 60er Jahre?
68 ist der das erste Mal ausgeliefert worden und ich glaube, 70 war die WM, das war der erste große Einsatz.
Revolution.
Ja, absolut.
Und hat das auch zur Folge, dass man den besser sehen konnte? Also gab es da einen Hintergrund, warum man den so machen musste?
Ich glaube, das hatte irgendwie auch damit zu tun, dass der bei Schwarz-Weiß-Fernsehern damals irgendwie noch besser zu erkennen war oder so. Ich meine, da war auch noch irgendwas damit.
Ja, sehr interessant. Wieder was gelernt. Vielen Dank.
Apropos. Apropos Schwarz-Weiß-Fernseher hatten wir ja früher, ne? Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Und wir wollten, wir Kinder immer so, wir wollen Farbfernseher. Nee, und meine Eltern immer so, nee, gibt's nicht. Bis mein Vater irgendwann mal beim Freund saß und der in Farbe die Fußball-Bundesliga gucken konnte. Und dann meinte er, ab sofort gibt's jetzt Farbfernseher. Also.
Daher kommt ja auch die rote Karte in der Gesäßtasche der Hose, vom Schiedsrichter, ne?
Weil man schwarz-weiß
hatte. Genau, weil man die Farben schlecht unterscheiden konnte, aber dann sehen konnte, wenn er an die hintere Tasche greift, an die Arschkartentasche, ist es halt rot und wenn er in die Brusttasche greift, ist es gelb.
Ist es heute immer noch so eigentlich?
Nee. Ja.
Was? Doch. Die holen doch ganz oft aus der Seitentasche die Karten raus.
Es kann sein, dass die bei gelb-rot irgendwie die zweite Karte mit aus der oberen Tasche holen, aber bei glattrot habe ich jetzt zumindest am Wochenende erst gesehen, eine glattrote Karte, wo er halt an die Hinterntasche greift. Vielleicht ist auch von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich und es gibt gar keine Regeln.
Eine gute Frage, ob das Pflicht, also ob das vorgeschrieben ist, wo in welcher Tasche die Karte sein soll. Das würde mich mal interessieren.
Was ich ja auch übrigens nicht verstehe, wo wir gerade beim Thema sind, warum gibt es irgendwie keine beziehungsweise wenige Ersatzschiedsrichter? Wann immer sich ein Schiedsrichter irgendwie verletzt, dann ist irgendwie, ja, zufällig war im Stadion noch irgendein XY-Schiedsrichter, der irgendwie von der Tribüne runterkam und dann Trainingsklamotten anziehen musste und so. Ist das nicht vorgesehen? Also ich meine, logischerweise scheint es nicht vorgesehen zu sein, aber dafür gibt es keinen besseren Plan als hoffen, dass ein Schiedsrichter, ist ein bisschen wie beim Arzt im Flugzeug, ist ein Arzt anwesend?
Tja, wahrscheinlich aus Kostengründen, würde ich mal sagen. Weil du den sonst halt bezahlen musst. Auch wenn er nicht eingesetzt wird.
Aber ist denn nicht die Wahrscheinlichkeit, dass totales Chaos entsteht, wenn kein Schiedsrichter da ist, viel größer? Wer hat noch neulich erst ein Bundesligaspiel, das dann irgendwie 10 Minuten verspätet angepfiffen werden musste?
Ja, aber fairerweise muss man sagen, es ist noch nicht so oft, also es passiert nicht so oft, aber
ja.
Also der vierte springt ja dann oft für einen Hauptschiedsrichter, aber es braucht ja dann trotzdem jemanden, der für den vierten, so war das ja auch bei diesem Bundesligaspiel, der ist ja dann auch für den vierten Schiri eingesprungen.
Genau, und jetzt rutschen alle einen auf.
Ja, keine Ahnung. Aber es gibt, glaube ich, Ersatzschiedsrichter, also ich weiß nicht, was da in dem speziellen Fall war.
Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Oder vielleicht war es nur bei dem einen Spiel so, dass keiner da war. Und bei größeren Ereignissen ist dann doch einer da.
Mhm. Na, keine Ahnung. Wovon ich aber Ahnung habe, ist unsere Patreon-Seite. Unsere geliebte Community-Seite patreon.com/podcast-ohne-Namen. Richtig viele coole Leute sammeln sich da. Supporten diesen Podcast. Seit vielen, vielen Jahren manche schon. Und bekommen den Podcast ohne Werbung. Viel früher als alle anderen auf der ganzen Welt, können sich beteiligen an den Kommentaren zu den Folgen, Fragen stellen. Ist einfach eine tolle Gemeinde. Gemeinde?
Gemeinschaft.
Gemeinschaft. Ja. Ich habe hier zum Beispiel Kommentar zur letzten Folge, übrigens tolle Überschrift, Nussecken bauen, Jochen. Toll.
Mhm.
Gut. Zu den Themen in der Schule. Ja, die sind veraltet und Eddie hat zum großen Teil recht, aber unser Schulsystem ist nicht dazu gedacht, den Schülern die Themen so beizubringen, dass sie am Ende ihrer Schulzeit alles drauf haben. Es geht darum, herauszufinden, wie Menschen sich in Themen einarbeiten können und wie sie mit Motivation umgehen. Damit hat so ein Zeugnis eine starke Aussagekraft. Als Arbeitgeber weiß ich, der eine hat überall eine 4, nur in Sport eine 1, dann tut der Dude nur das Nötigste bei der Arbeit. Hat einer eine 4 in Mathe, aber eine 2 in Physik, dann macht der nur die Sachen gut, die ihn interessieren. Es gibt so einige Dinge.
Das ist eine wilde Folgerung.
Es gibt so einige Dinge mehr, die man davon ableiten kann. Trifft auch nicht zu 100% immer zu, weil viele Faktoren hier mitsprechen. Aber bei so einem Vorstellungsgespräch kannst du nicht in die Menschen reinsehen und so ein Zeugnis hilft ein wenig.
Boah, ich glaube, da bist du häufiger auf dem Holzweg, als dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn du versuchst, anhand von random Noten und Zeugnis die Charaktereigenschaften von jemandem zu beurteilen, der sich bei dir bewirbt.
Also ich will jetzt auch nicht für alle Arbeitgeber sprechen, aber ich kenne original, also in meiner mittlerweile 25-jährigen Berufserfahrung kenne ich fast niemanden, der auf Schulzeugnisse guckt, ehrlich gesagt. Also,
ja, ob da einer in unserem Berufsfeld vielleicht noch
eben. Es mag natürlich Berufsfelder geben, wo das noch relevanter ist, aber so generell, ob jetzt einer in Mathe eine 4 oder eine 3 hat, keine Ahnung, ob man da
vielleicht, wenn es um Azubis geht oder so, dass man da noch einen Blick drauf, also alles, was nahe an der Schulzeit liegt.
Aber bei mir ist es ja dank meiner überragenden Menschenkenntnis auch so, dass ich ja ganz viel aus den Menschen rauslesen kann. Also ich brauche ja gar keine Schulnoten oder Zeugnisse, sondern ich gucke denen in die Augen, stelle zwei, drei Fragen, nenne die Startaufstellung der Eintracht letztes Wochenende und dann ergibt sich ja schon der Rest von alleine.
Und wenn du sagst Eintracht oder Fragezeichen, dann ist schon, nee, nächste bitte.
Ne? Ja, würde ich jetzt, also zumindest weiß ich ja dann, wes Geisteskind.
Aber ich habe mich lange nicht mehr über Streamingdienste aufgeregt, ne, weil das triggert mich jetzt schon wieder, wo du Eintracht sagst, weil ich daran denken muss, dass bei einem Dienstleister für Sportstreaming die Zusammenfassungen von der dritten Liga jeweils nur anschaubar sind mit einem Werbespot, der davor läuft, bei einer 3-Minuten-Spielzusammenfassung. Wenn du also den kompletten Spieltag gucken möchtest und es gibt keine Playlist-Möglichkeit, du kannst nicht sagen, dann zeig mir doch bitte Spiel 1, Spiel 2, Spiel und so weiter vom gesamten Spieltag. Du musst die alle einzeln anwählen und dann läuft jedes Mal der Spot mit unseren geliebten Eintracht-Spielern. Es gibt 2 verschiedene Spots. Wenn du 3 Wochen Spiele nachholen willst, also 30 Spiele, siehst du halt 15 Mal den einen, 15 Mal den anderen Spot, ohne eine Playlist machen zu können.
Und hat dich das schon dazu bewogen, das Produkt zu kaufen?
Ich hasse dieses Produkt. Es baut sich echt so ein Hass auf. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich halt frage, ich frage mich das nicht. Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der die Nutzung von Streamingdiensten unter anderem davon abhängig macht, wie gut sie nutzbar sind. Und nach wie vor ist es so, dass meine Standard illegale Russen-Stream-Seite eine deutlich bessere Benutzeroberfläche hat als jede von Netflix über Disney Plus, über Amazon ist das Allerschlimmste. Und zwar um Längen. Bei meiner Russen-Stream-Seite kann ich halt sagen, zeig mir alles, was keine Serie, sondern nur Spielfilm ist, ab dem Jahr 2012 im Genre, keine Ahnung, Dokumentation und Crime. Das geht nicht bei irgendwelchen anderen. Das Beste ist, glaube ich, noch Netflix, wo du zumindest sagen kannst, zeig mir nur Krimiserien oder so. Bei Prime geht's, glaube ich, gar nicht. Da ist diese Sortierung in Genres halt, du musst die durchklicken. Also Zeile für Zeile. Und wenn du dann irgendwie auf einem Ding bist, hast du halt ein riesengroßes Bild ohne jede weitere Information außer dem Titel. Und dann denkst du dir, okay, aber worum geht's denn in Inferno? Geht's da um Feuerinferno, um Flughafenbrand, um irgendwas anderes? Dann klickst du das an, dann gibt's einen 3-Zeilen-Text, der dir auch nicht wirklich viel sagt. Du hast natürlich dann die Möglichkeit, dir 2 Minuten 30 Trailer anzugucken. Und wenn du auf zurück gehst, das Allergeilste, dann springt das nicht zurück in die gleiche Stelle der Zeile, in der du gerade bist, sondern an den Anfang der Zeile. Dann darfst du also wieder 400 Mal nach rechts klicken, bis du wieder zurückgelandet bist bei Inferno. Und dich dann fragst, neben Inferno ist, keine Ahnung, Twister 9. Guck ich doch mal, was das für ein Film ist. Und hast dasselbe Problem von vorne. Nutzen die Leute, die diese Oberflächen programmieren, sowas nie selbst? Weil das ist für mich die einzige Erklärung, dass da irgend so ein Typ sitzt. Vermutlich mir jetzt irgendwie so ein Typ, der in einem Büro irgendwo hockt und noch nie in seinem Leben überhaupt einen Streamingdienst geschaut hat.
Büro,
in so einem gammeligen, grauen Buchhalterbüro. Und dem man gesagt hat, mach doch mal eine Benutzeroberfläche. Ja, was soll das können? Ja, dann mach hier irgendwie, da soll man wohl Filme oder Serien oder so gucken. Ich weiß auch nicht so genau. Mach halt ein großes Bild, das nichts aussagt, wo man aber den Titel sehen kann, der nichts aussagt. Und dann, wenn man draufklickt, per Autoplay ein Teaser, kein Text, der das irgendwie beschreiben würde. Die Leute sollen sich schon 2:30 den Trailer angucken, um eine Idee zu haben, wo es in dem Film geht. Und wenn du zurückgehst, wieder alles auf Anfang. Am besten auch alle Filter löschen, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Warum ist das so? Warum? Der Hauptgründe, warum ich fast nie Prime schaue, ist, dass du auf Prime einfach nicht ansatzweise vernünftig stöbern kannst. Und was du weißt halt, es gibt irgendwie Clarksons Farm. Im Idealfall kannst du nach Clarksons Farm suchen und es wird dir angezeigt. Und nicht, wenn du Pech hast, hat das Ding auf Deutsch einen anderen Titel, es wird dir nicht angezeigt. Und dann guckst du das. Aber dass ich da gestöbert hätte in irgendeinem Genre, ist, also, und dann denkst du dir, okay, jetzt bin ich bei Horror gelandet. Und dann hast du noch nicht mal einen Filter zu sagen, was in Prime enthalten ist. Sondern nach 17.000 Mal rumscrollen und Teaser gucken, denkst du dir, okay, der sieht ganz gut aus. Jetzt kaufen für 4,99, fick dich. Nein, ich will das nicht kaufen. Ich möchte doch nur Sachen sehen, die ich auch in meinem Abo drin habe.
Ach, nicht kaufen, dann zurück.
Nö. Was?
Nicht aber kaufen, Moment, dann über, müssen sie wieder über zurück. Fernseher-App oder was?
Ich glaube, es ist teilweise sogar noch weit unterschiedlich, was die jeweilige App macht. Ich glaube, bei Netflix war das so, dass auf der Fernseher-App teilweise ganz andere Filtermöglichkeiten hat als am PC zum Beispiel. Ich meine, am PC war es zum Beispiel so, was ja schon ein grandioses Feature ist, dass du sagen kannst, zeig mir nur entweder Serien oder Filme und dann in einem bestimmten Genre. Ich glaube, das ging lange Zeit auf meiner App, an meinem Fernseher nicht. Kann aber auch sein, dass es irgendwie am Samsung-Fernseher lag und das bei anderen gegangen wäre. Ich weiß es nicht.
Aber sonst in Zukunft biete ich dir an, dass du mich einfach anrufst und fragst.
Welcher Film gut ist?
Ja, du fragst dich einfach, worum geht's in Inferno und dann sage ich es dir.
Ach so. Ja. Ja, weil ohne Witz. Deshalb finde ich halt Empfehlungen so wertvoll. Gar nicht mal darum zu wissen, ist das jetzt wirklich gut? Ist das, entspricht das wirklich auch meinem Geschmack? Aber es spart mir halt 36 Minuten Suchen, um einen Film zu finden, den ich dann nach 9 Minuten ausmache, weil er doch langweilig war.
Kommen wir mal zu Fragen. Okay? Ja.
Vermutlich machen die deshalb auch so viele Serien. Wenn man bei einer Serie nur einmal aussuchen muss und dann guckt man halt alle Folgen von dieser Serie, weil man weiß, worum es in der Serie geht.
Ich mag das. Ja,
aber ey, früher bist du in eine Videothek gegangen, musstest 2 Stunden lang durch die Gänge laufen.
Da gab es wenigstens Klappentexte.
Ja.
Abgesehen davon war das ja auch immer das Nervigste bei der Videothek.
Und 3 Fotos meistens.
Wenn du mit 4 Leuten in die Videothek gegangen bist und einer hat immer gebremst. Hat aber auch nie was Produktives gesagt. Du suchst irgendwie eine halbe Stunde lang einen Film, hast dann hier den hier. Ah nee, kenne ich schon.
Naja, stimmt. Zu dritt in die Videothek war nicht gut. Und da gab es auch noch immer so eine Ecke, wenn ein ganz neuer rauskam, dann hatten die meistens dann so 15 Filme davon, ne? Ja. Dann stapelten die so an der Wand. Der
Blockbuster.
Ja, der Blockbuster. Mhm. Und wenn du nicht rechtzeitig reingekommen bist, waren selbst diese 15 schon vergeben und weg. Und dann bist du da rein so, oh nee, schon wieder. Bist du umsonst dahin gelatscht.
Ja, die coolen Leute haben natürlich gewartet am Tresen, bis
einer abgegeben wurde.
Zurückgebracht, wenn die zurückgebracht wurden, dann hast du direkt da zugeschlagen. Hast gesagt, ist da gerade ein Titanic zurückgegangen?
Stimmt, stimmt. Ja, man hat immer so
wie lange musst Kunden du denn da lungern an der Theke, bis du den richtigen Film bekommen hast?
Das kommt drauf an, wenn das so so ein Film war, wo den es 20 Mal gab und du warst da Samstagabends, also da war die Chance schon recht hoch, dass eine gewisse Fluktuation ist. Aber wenn das natürlich jetzt so ein einmaliges Ding ist, das irgendwie gestern ausgeliehen wurde, da kannst du natürlich auch Wochen dann. Aber ja, ich hatte meine Connections, ich habe da einfach angerufen und gesagt, ruf an, wenn der Schlüssel da ist.
Leg einen zurück.
Genau.
Hä, war das Titanic? Der ist ja zurückgegangen. Nee, es waren 8 Zwerge und 2 Heidis. Oh, nehme ich den.
Was? 8 Zwerge und 2 Heidis?
Was ist das? Der berühmte 8 Zwerge. Jetzt haben wir zumindest einen Titel für die Folge.
8 Zwerge und 2 Heidis. Das klingt auf jeden Fall nach einem Film, den ich gerne mal sehen würde. Jo.
Definitiv.
8 Zwerge und 2 Heidis. Was haben die gemacht mit den 2 Heidis?
Nee, die 8 Zwerge. Umgekehrt.
8 Zwerge und 2 Heidis. Das ist so geil. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Was hast du da durcheinander gebracht gerade?
Was war doch immer so, dass die Pornabteilung...
Ja, wir alle kennen Heidi und die 4 Zwerge.
Die geilsten Namen immer auf diesen Filmen waren. Habe ich gehört. So, Philipp Siegloch. Hallo zusammen, Kompliment an euch. Ich bin seit 4 Jahren treuer Zuhörer, freue mich weiter jede Woche auf euren Podcast. Heute habe ich spontan in die erste Folge reingehört und bin über einen interessanten Fakt gestolpert. In dieser Folge hat Jochen berichtet von dem Homekino eines Bekannten. Etienne erzählt, dass ein solches Homekino eins seiner Träume sei. Er würde es aber wegen des fehlenden Hauses und mangelnder Handwerksskills scheitern. Nun ja, ein Haus besitzt er jetzt. Und bezüglich der Handwerker-Skills hat Jochen spätestens mit dem Gartenhaus seiner Tochter seine Meisterprüfung abgelegt. Hast du, Etienne, überlegt, diesen Traum nochmal aufzugreifen? Ich glaube, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt.
Ja, also leider können wir uns Jochen nicht leisten.
Nee, das kannst du auch selber machen jetzt. Du hast doch auch hier Kabelkanalsäge-Erfahrung.
Das stimmt. Ich bin natürlich, kabeltechnisch bin ich schon, es liegt aber tatsächlich auch gar nicht an der Installation oder so, sondern tatsächlich eher am Finanziellen, was so ein Heimkino kostet.
Ja? Ist das noch so ein großes Hindernis?
Ja, klar. Also so ein geiler Beamer kostet halt schon was, ne? Leinwand und geile Soundanlage und sowas.
Ja, und dann brauchst du auch noch ein Forum, da von dem Heimkino, wo ich ja gesprochen habe, da gab es einen Vorraum mit so einer großen Popcornmaschine, dann haben die auch immer Karten ausgedruckt zum passenden Film, das war schon geil. Ja,
Vorraum und ein Parkhaus bräuchte ich noch.
Ja. Das war geil. Und unter jedem Sitz war so ein Basskicker, Buttkicker.
Und dann, was?
Ein Buttkicker, der den Arsch so hochgehoben, also so eine richtige Bassbumsbox. Bumm, bumm. Also wenn du
meinst einen Subwoofer?
Ja, die heißen Buttkicker. Gibt es spezielle Begriffe dafür? Ja.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, und dann hat er den Trailer von Herr der Ringe gespielt, für diese Elefantenszene, wo die Elefanten auf einen zukommen, und dann ist man fast vom Stuhl gefallen. Das war geil. Aber ich bin auch dafür, dass du im Kino in deinem Keller, ist geil. Das ist teuer, aber geil. Ich habe noch eine Frage, Sarah, oder eine Äußerung von Sarah. Ich bin erst bei Folge 109, aber ich danke euch so sehr. Ich leide nämlich an BPS und eure Folgen zu hören macht die bösen Stimmen in meinem Kopf für eine Weile still. Danke, dass es euch gibt, macht weiter so.
Ja, okay, aber wir sind bei Folge 260. Das heißt, es hört sie in 3 Jahren, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Aber Grüße gehen raus auf jeden Fall.
Grüße gehen raus.
Ach so, ja. Okay. Ich hatte ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen.
Um das nachzurechnen. Die 2 Heidis und die 8 Elefanten.
2 Heidis.
Aber ist doch schön, dass es dann irgendwie, das finde ich toll. So. Hast du noch was, Eddie, hier an Fragen?
Ich scrolle hier die ganze Zeit und suche dauernd das Aua, aber hier ist es doch. So. Ah ja, jetzt habe ich auch hier Sarahs Post gesehen.
Hi, ihr tollen Menschen. Wäre es okay, euch Sachen zu schicken? Zum Beispiel selbstgemachter Rumtopf oder Toffifee-Aufstrich. Liebe Grüße, Mike.
Ja, das kannst du direkt an Jochen schicken.
Toffifee-Aufstrich?
Ja, alles. Was
ist das?
Selbstgemachte Sachen gerne an Jochen, gekaufte Sachen gerne an mich.
Aber was ist Toffifee?
Aber reizt dich, du bist ja so ein Süßigkeiten-Fan. Ja, reizt dich Toffifee-Aufstrich nicht?
Nicht, wenn es für irgendjemanden gemacht ist oder nicht geschickt wird.
Das heißt, es schmilzt Toffifee ein oder gibt es das Pferd? Das muss man doch selber machen, oder?
Also jetzt, ich will, vielen Dank für das Angebot, aber ich werde doch nicht irgendwas essen, was irgendein wildfremder Mensch mir
schickt.
Das ist nicht
fremd, das ist einer unserer Hörer. Wir sind nicht
trotzdem, das ist, also.
Hä? Ich würde sagen, es ist generell eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, dass da Ejakulat drin ist. 25-30%.
Ja, also ganz ehrlich, es tut mir leid, aber da bin ich ehrlich.
Ja. Und was ist ein Rumtopf?
Auch das möchte ich nicht ausprobieren.
Ist zumindest desinfiziert, wenn Rum drin ist.
Ja, vielleicht ging er auch einfach nur rum.
Selbstgemachter Rumtopf. Ja, man schüttet Rum in den Topf und den muss man dann verschicken. So.
Aber was ist da, also warum würde man das machen, wenn es nur Rum in einem Topf wäre?
Warum schmilzt man Toffifee?
Weil man Brotaufstrich will. Und du kannst natürlich auch deinen Toast mit Toffifees belegen.
Oh Gott.
Aber die fallen dann halt runter. Was ist denn, wenn du Toffifee in die Mikrowelle tust auf deinem Toast?
Aber wenn du die Toffifees doch mit der flachen Seite aufs Brot legst, dann fallen die auch nicht runter.
Habe ich euch
wenn
schon
du dein Brot exakt waagerecht hältst mit deinem Wasserwagen-Toast.
Ja.
Aber du willst ja da normal abbeißen können. Ich möchte ein Video von dir, wo du einen Toast komplett mit Toffifee belegt hast und dir kein Toffifee runterfällt.
Wie viel passen da drauf? So
12?
9? Auf den Toast?
5. Ich würde sagen 2x Heidi, 8 Zwerge, 10.
3x3, oder?
9, ja. Ey, kennt ihr den, habe ich euch diesen geheimen Mikrowellentrick verraten mit Toasts? Ihr wisst doch, dass man Toasts nicht pausieren kann. Can't pause toast.
Was heißt pause?
Also,
pausieren?
Du toastest einen Toast.
Ja, ja, hatten wir schon.
Im Toaster.
Ja, genau.
Ja. Und dann, wenn es dann abgekühlt ist, ist es kaputt.
Ab einem gewissen Zeitpunkt, ja. Ja. Eine Weile lang ist es ein bisschen kühler, aber noch gut essbar und irgendwann wird es dann
genau.
So.
Genau, irgendwann ist es trocken und Knäckebrot und dann kannst du es nicht nochmal
ja.
im Toaster warm machen, es bringt nichts.
Nee.
Aber, und jetzt kommt, wenn ihr mal euch Toastbrot macht, ihr vergesst vielleicht, dass im Toaster Toast war, ihr habt das Geräusch des Rausspringen des Toasts nicht gehört, nach 2 Stunden geht ihr in die Küche, guckt in den Toaster, seht, oh, die 2 Toastbrote, ich hab's vergessen. Jetzt sind die nur noch hart und nicht mehr, saugen nicht mehr die Butter oder die Nutella oder weiß ich nicht was auf. Legt sie für 30 Sekunden in die Mikrowelle.
Und dann
die werden wieder weich und subschig.
Okay.
Die kriegen quasi ihren Zustand, wie wenn du ihn frisch aus dem Toaster genommen hast. Und das würde ich mir gerne patentieren lassen. Weil ich bin mir sicher, dass ich der Erste bin, der das rausgefunden hat und hier mit der Welt teilt. Und ich kriege nicht genug Respekt dafür.
Unseren Respekt hast du, wenn das wirklich funktioniert. Das
probiert es gerne aus. Probiert es aus.
Funktioniert?
Ich werde das gleich testen.
Ja, es macht aus einem trockenen, harten Toast wieder ein warmes, labbriges, saugfähiges Toast. Aber hast
du denn
Toast. Überhaupt,
Jochen, du brauchst ja erstmal den zu lange gelegenen Toast. Das ist nicht einfach nur ein kühler Toast. Ja,
das mache ich. Ich habe einen Toast und ich habe einen Toaster.
Ansonsten kannst du auch so Entenbrot nehmen, ne? Das irgendwie zu hart geworden ist.
Was ist denn Entenbrot?
Ja, wenn du halt irgendwie so ein Brot angeschnitten hast, irgendwie so ein Graubrot und das dann im Laufe der Zeit so trocken und hart geworden. Das würde ich mal gerne wissen, ob das damit dann auch funktioniert.
Niemand füttert heute noch Enten mit Brot.
Nee, ist nämlich verboten. Tust du auch in die Mikrowelle, dann kannst du es essen.
Ja, das werde ich testen. Und übrigens geht nichts über frisches Toast, sofort Nougat drauf, oder Nutella oder was auch immer.
Nougat, okay.
Hier so ein Nutella-Anstrich. Mit
Brötchen
Butter. Aufstrich ist das Wort. Aber okay, Anstrich geht auch. Wir machen jetzt Schluss. Ich habe jetzt Hunger gekriegt.
Okay.
Ja.
Machen wir. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Hallo, wir sind Verbrechen ohne richtigen Namen oder auch kurz Vorn, ein True Crime Podcast der etwas anderen Art. Aber warum eigentlich der etwas anderen Art, lieber Alice?
Lieber Etienne, weil die kleine Schwester von Porn, eurem Stammpodcast, Podcast ohne richtigen Namen, sich, als Georg und ich drüber nachgedacht haben, zur Aufgabe macht, Verbrechen sehr, sehr genau zu recherchieren, sehr Fakten intendiert zu bleiben und gleichzeitig aber auch Humor in den Fokus zu nehmen.
Mhm. Humor.
Das ist eigentlich schon so die perfekte Zusammenfassung dafür. Ne? Es gibt halt sehr, sehr viele Podcasts, die manchmal mir zumindest ein bisschen trocken vorkamen und manchmal auch so ein bisschen mit dieser so Semi-Betroffenheit. Und davon gibt es halt genug. Und da wir einen Podcast machen, bei dem wir auch, ob nun angebracht oder unangebracht, an der einen oder anderen Stelle viel zu lachen finden, dachte ich mir, dass das vielleicht auch ein Ansatz sein könnte, das ein oder andere Verbrechen aus diesem Blickwinkel oder mit diesem Blickwinkel zu betrachten.
Ein Highlight finde ich ja immer unsere Trottelfolgen. Es gibt ja eben nicht nur Täter, die sehr schlau sind und andere Leute sehr schlau und
fiktiv. Es geht um die Täter. Ja, gut, ich dachte, die Trottelfolgen ist, weil wir das machen.
um die Ecke bringen, sondern Beispiel, der Täter bleibt im Schornstein hängen. Auch das hatten wir gehabt, da kann man auch mal richtig lachen. Alle 2 Wochen gibt es unseren Podcast, den Alice, wie gesagt, uns vorträgt und recherchiert und eigentlich wie kaum ein anderer aufbereitet, sehr tief. Alle 2 Wochen immer montags, abends um 20 Uhr bei allen Podcast-Dealern eurer Wahl. Also einfach mal reinhören.
Einfach reinhören, ist einfach mal Play. Vorn. Verbrechen ohne richtigen Namen.
So sieht's aus.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Bitte.